Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Nur noch eine Woche, dann geht es los mit der neuen NBA-Saison und dementsprechend heute das Western Conference Power Ranking, vor dem wir beide schon Respekt haben. Also das ist sehr, sehr schwierig gewesen, das Ganze zu ranken. Wir gucken gleich mal gemeinsam, ob wir uns bei der einen oder anderen Position einig sind. Vor allem bin ich sehr, sehr gespannt auf unsere Play-In-Teams. Ich glaube, das ist fast mit das Spannendste. Ich fand es oben dann wieder ein bisschen leichter. Aber jetzt erstmal, hi Björn, schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir?
Ja, was geht? Danke, mir geht's gut. Ich fand es überhaupt nicht leicht. Also ich fand das gesamte Ranking 1 bis 15 wirklich schwer. Im Osten letzte Woche habe ich mich viel, viel wohler gefühlt. Hier im Westen, ich habe es dir vor dem Recording gesagt, du kannst mir bei jedem Team sagen, schiebt es 3 oder 4 Positionen hoch und runter und ich kann es irgendwo vertreten. Also diese West-Teams werden so abartig eng miteinander verbunden sein. Du hast ja letzte Woche die Siege mit reingebracht und hast so ein bisschen Siege projiziert. Ich glaube, wenn ich das hier gemacht hätte, ey, die wären alle innerhalb von einem Sieg. Also wirklich, vor allem ab den Play-In-Teams, das ist so abartig eng. Ganz oben gebe ich dir recht. Also ich glaube, vor allem die Spitze, da haben wir wahrscheinlich beide das gleiche Team, weil es einfach im Moment für mich kein besseres Team gibt. Aber abgesehen davon,
die Lakers,
ihr wisst Bescheid, und Chris Paul in der Top-10-Liste. Nee, soweit alles cool, ich freue mich auf den Pod. Ich weiß, du bist krank, immer noch, für die Leute. Wir nehmen in der gleichen Woche gerade auf wie letzte Woche. Das hat den Grund, dass ich jetzt das erste Mal in meinem Leben nach Afrika fliege, nach Guinea, und von dort Podcast-Recording eher schwierig wird. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir recorden direkt hintereinander weg. Deswegen... Ja, Max ist leider immer noch krank. Nicht wundern, der ist jetzt nicht wochenlang krank, sondern der ist einfach einen Tag später immer noch krank.
Max ist einfach 3 Wochen lang krank, ja. Nee, es ist jetzt, Björn ist jetzt nicht da und dann kommt Björn wieder zurück und dann bin ich nicht da. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich zum Saisonstart rüberfliege in die USA. Und
was?
Ja, Spaß. Genau, und wir beide haben einfach die Erfahrung gemacht, dass... Ja, es manchmal schwierig ist da mit dem Hotel WLAN und deswegen haben wir gesagt, es ist jetzt vor Saisonstart mal möglich, dass wir das auch so einfach pre-recorden für euch und deswegen machen wir das jetzt. Nächste Woche gibt es dann noch die Awards für euch und dann sind wir eigentlich wieder ja aktuell drauf, wenn die Saison dann wieder läuft. Aber so wissen wir halt einfach zu 100%, es kommt nicht irgendetwas dazwischen, dann haben wir auch immer diese ganze Zeitverschiebung. Ich weiß gar nicht, was wäre die Zeitverschiebung jetzt bei dir ist dann?
Ist nicht so wild, weil es der gleiche Längengrad fast ist. Ich glaube sogar nur eine Stunde, wenn
eine
überhaupt. Teilweise sind wir, glaube ich, sogar auf der gleichen Zeit. Aber ja, also von da will ich es gar nicht erst probieren, weil es einfach schwierig wird mit Strom und mit Internet jedes Mal zu haben, konstant. Und ich meine, wir kennen es selber aus den USA. Du sagst es ja. Also ich erinnere mich, dass ich in Orlando einen Pod mit dir aufgenommen habe, als ich dort war. Ich war in New York und ich glaube in New York oder Chicago, da waren wir beide mal so frustriert mit der Technik, dass wir fast den Pod abgebrochen haben.
Ich weiß sogar noch, in welchem Zimmer du warst und den Ausblick. Ich kann mich noch dran erinnern, wo es war wirklich, wirklich schwierig. Ja.
Und du denkst halt, guck mal, ich bin in so einer riesen Metropole wie Chicago oder New York. Wie kann das sein mit dem WLAN? Aber teilweise sind die Hotel-Wi-Fi ist einfach nicht darauf ausgelegt. Du hast den Punkt neulich gebracht, dass in New York und Chicago eine Menge Hochhäuser sind und dass das möglicherweise die Signale stören kann.
Wenn du dann irgendwo in der, keine Ahnung, 80. Etage bist, weil normalerweise muss man ja schon sagen. Wenn du so unterwegs bist und gehst auch zu den Starbucks oder so, da funktioniert das WLAN halt immer wunderbar. Aber ein bisschen schwierig, sich in den besuchten Starbucks reinzusetzen.
Yo, Max, was geht, Mann? Endlich Western Conference Power Ranking.
Ey, aber die Leute haben auch keine Scham da draußen. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir demnächst Podcaster in der U-Bahn sehen oder im Starbucks. Allein wie viele Leute da draußen immer keine Scham haben zu FaceTimen mit Lautsprecher, egal wo die sind, ich raste immer aus. Also in welcher Welt leben diese Menschen?
Das ist, aber in den USA finde ich es manchmal ganz angenehm, dass man sich selber filmen kann, ohne dass man irgendwie blöd angeschaut wird. Das interessiert dort wirklich die allerwenigsten. Aber hier ist es manchmal schon wild, auch in der U-Bahn. Hey, manche reden wirklich, als wenn sie gerade zu Hause wären, bei sich komplett alleine. Jeder kriegt jedes Wort mit. Aber... das ist jetzt keine Überleitung zu Starting Five, aber ich verwende es auf jeden Fall als Überleitung jetzt, damit wir reinkommen in den Podcast und dann über den Westen sprechen, der ja, super spannend ist. Wir starten aber erstmal mit was ganz Entspannten rein. Und zwar, erste Frage, Wemby erzielt nächste Saison 4,5 Blocks im Schnitt, over oder under? Und letzte Saison in der, ich glaube, es waren 3,6.
3,6.
Oder? Genau, 3,6.
Ja.
4,5, ich habe mir extra so diese, wo man überlegen muss, 4,5. Ich hätte gesagt, bei 4,2 oder so hätte wahrscheinlich jeder sofort ja gesagt.
Ja.
Aber 4,5 ist dann schon so Richtung 5, wo man dann vielleicht überlegt, so was glaubst du, 4,5 Blocks, schafft er das?
Ja, ich nehme under. Ich glaube, 4,5 ist schon sehr tough, weil das heißt, du brauchst echt eine Menge Spiele mit 5 Blocks, weil du manchmal doch nur 2 und 3 hast. Das heißt, du brauchst manchmal auch 5 und 6 und davon so viele zu haben, dass dein Schnitt bei 4,5 landet, finde ich wild. Ich könnte mir vorstellen, dass er die 4 knackt diese Saison, aber ey, das sind halt, er kam halt rein mit dieser Riesenleistung, jetzt natürlich 3,6 und die NBA direkt angeführt, aber ich weiß nicht, wie weit er das steigern kann. Ich glaube, ich würde maximal gehen auf 4,1, 4,2. Also ich nehme das under von 4,5.
Ja, ich würde auch under gehen, ich wäre auch so bei 4,2, 4,3. Wenn er allerdings über 4,5 schaffen würde, dann wäre es jetzt nicht die mega Überraschung, aber du hast schon gesagt, du brauchst halt eine krasse Konstanz in deinem Training. Du brauchst auch so ein paar Breakout-Dinger, wo du wirst auch mal Spiele dabei haben, da hast du dann vielleicht plus 2 Blocks. Wemby wird aber bestimmt auch Spiele dabei haben, da hat der vielleicht 8 Blocks. Hat der letztes Jahr, glaube ich, auch schon, oder? 8? Hat
der mal 7 oder 8? Ich meine oder 8. Schon.
Genau, richtig. Also, okay, dann sind wir beide hier bei Under. Nächste Frage. Bin gestern auf dem Sofa gelegen und hab mir gedacht, ich frag mal ChatGPT, was ist eigentlich aktuell die beste Starting Five aus allen NBA-Spielern? Was glaubst du, war die Antwort von ChatGPT?
Oh, okay.
Und man muss sagen, ChatGPT hat tatsächlich schon drauf geachtet, Center, Power Forward, Small Forward und Guards. Bei Guards ist dann... Okay. Ja, kann man drüber diskutieren, wie das dann gewertet wurde, aber nur für dich als kleiner Hinweis, also nicht, dass jetzt ChatGPT gesagt hat, Positionen sind mir total egal, jetzt einfach so, genau, was glaubst du, was kam als Antwort raus?
Boah, das ist eine sehr geile Frage, okay, ich habe aber, glaube ich, schon was im Kopf. Ich glaube, sie, ChatGPT hat gemacht Curry und Doncic auf den Guards, ich glaube Tatum auf der 3, LeBron 4, Jokic 5.
Also es ist krass, dass du auf Curry und Doncic, ich glaube, da wäre ich nicht drauf gekommen, auf diese Kombination. Aber nein, Small Forward wäre Tatum, LeBron. LeBron ist auf der 3.
Ich wollte LeBron auf die 3, aber er ist halt lange kein Dreier mehr. Okay,
genau, und wen haben sie auf der 4? Ja, Giannis, dann logischerweise. Und Jokic auf der 5. Und pass auf, ich will natürlich das Ganze vorlesen. Die Auswahl kombiniert Spielintelligenz, Scoring-Fähigkeiten und Vielseitigkeit. Natürlich gibt es auch andere starke Kandidaten wie Kevin Durant oder Joel Embiid, die ebenfalls in Betracht gezogen werden könnten. Ich fand die Antwort so geil, weil ich mir gedacht, das muss ich irgendwie mit reinnehmen. Das ist die Antwort. Ich habe das Ganze auch umgekehrt gemacht. Für die schlechteste
Starting Five?
Die schlechteste Starting Five, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Da war dann J.R. Smith mit drinnen und so weiter. Ich weiß, Frank Ntilikina war auf der 1 gesetzt und das war dann irgendwie, habe ich mir gedacht, weil das wäre eigentlich auch mal ganz witzig gewesen, sozusagen die worst Starting Five, die man so picken kann. Aber da kam keine schöne Antwort raus, deswegen. Okay, nächste Frage. Start, Bench, Cut. Yes. Hausarbeit,
okay.
Ja, du hast mich so ein bisschen darauf gebracht wegen letzter Woche mit bestes Handwerkstool, was man irgendwie zu Hause hat. Da habe ich mir gedacht, worauf hat man eigentlich am wenigsten Bock und worauf hat man am meisten Bock? Start, Bench, Cut, Boden wischen, bügeln, Geschirr per Hand abspülen. Was ist das,
was du sagst? Worauf habe ich am wenigsten Bock?
Ja, worauf hast du am wenigsten Bock? Also das müsstest du dann quasi starten. Ja,
Ich glaube, das hängt voll davon ab, was du am meisten machst zu Hause. Nachdem wir keine Spülmaschine haben, wasche ich seit 8 Jahren mein Geschirr per Hand. Und davor, als ich in Heidelberg gewohnt habe, auch schon mal 4 Jahre. Das heißt, die letzten 12 Jahre hatte ich keine Spülmaschine in meinem Leben. Also das cutte ich, weil das stört mich überhaupt nicht mehr. Was war es noch? Bodenwischen und
Bügeln.
Ja, okay. Definitiv beides.
Oh.
Ja, aber beides nicht in meinem Skillset vorhanden. Da musst du dann jemand anderes draften.
Bügelst du eigentlich überhaupt irgendwas oder bist du auch einer, einmal ausschütteln, hinhängen, fertig, aus die Maus?
Ja, ich bin so, den Trick habe ich gelernt von Trevor Noah, das ist ein Stand-Up-Comedian, und von dem habe ich den Trick gelernt, der meinte, der kauft nur Sachen, wo er schon am Stoff quasi fühlen kann oder sehen kann, das musst
ja,
du nicht
Mann,
bügeln.
Ja, das ist der Master-Trick. Das,
ja, vor allem so diese Nike Dry-Fit-Sachen oder insgesamt so Dry-Fit-Stoffe, die musst du halt nicht viel bügeln. Ja, und ich versuche mehr sowas zu kaufen. Ich würde sagen, Benchmir das Bodenwischen, das würde ich schon noch irgendwie hinbekommen, aber bügeln bin ich komplett raus. Also das kann ich nicht und das will ich auch nicht.
Ich muss sagen, ich kann einigermaßen bügeln, es ist nicht super geil, aber ich finde Bodenwischen noch viel, also wenn ich nicht meinen Saugroboter hätte, ich sag dir, die Bude wäre...
Der andere hat einen Saugroboter, okay.
Ey, ohne Witz, bitte, die beste Anschaffung.
Oh shit.
Ey. Ich kann euch bloß sagen, holt euch einen Saugroboter. Es
okay,
ist so geil.
Sorry, dass du in der Zukunft lebst.
Was,
da bin
ein Saugroboter?
Ich noch nicht angekommen. Ja, Alter, ich habe so einen Staubsauger.
Der saugt nur alle 2 Meter.
Der andere hat einen automatischen Dyson, der sich selber entleert.
Ja. Okay. Nee, das hab ich nicht. Gibt's aber mittlerweile ja tatsächlich auch. Ja, ich habe letztens, es war auch irgendwie, ich glaube auf TikTok oder sowas, da war auch so eine ähnliche Frage, da hat jemand drunter geschrieben, bei dem Spülwasser von der Oma früher, in dem Spülwasser konntest du Eier kochen, weil das Wasser heiß war.
Ja, ja.
Das ist wirklich, aber ich muss auch sagen, also Geschirr mit der Hand abspülen, das ja habe ich auch bei meinen Eltern so viele Jahre gemacht, das würde mich jetzt überhaupt nicht stören. Okay, dann... Nächste Frage, ich habe es heute ein bisschen, also 2 NBA-Fragen, jetzt kommt nochmal eine Off-Topic-Frage. Und zwar, und ich weiß, dass du Nudeln liebst, welche Nudelsorte liebst du am meisten? Hast du vielleicht Nudeln, Fahle, keine Ahnung, Macaroni, Fusilli, keine Ahnung, Rigatoni, Ravioli, Penne?
Ah, ich bin leider nicht so stark in den Marken, aber ich nenne die quasi Spiralnudeln.
Ja, Spiral, das sind die Fusilli. Yeah. Fusilli. Ja, genau.
Wenn das die sind, dann meine ich die sind definitiv die besten. Aber ich esse alles. Ravioli, Tortellini, Spaghetti. Spaghetti underrated sind die Dreier, in der Dreiergröße. Also normalerweise kauft man immer 5, das sind die normalen, die jeder kennt. Ja, dann gibt es die etwas dickeren, das sind die 7. Kauft euch mal die Dreier. Underrated geil, wirklich.
Alter, das sind die Talks. Dafür sind die Leute hier.
Ja. Die haben eingeschaltet für Western Conference Power Ranking und denken sich, ja, fuck man, ja, ich muss heute 3er Spaghetti kaufen.
Ja, das Geile ist, ich habe gerade die ganzen Sorten vor mir und eigentlich könntest du da jetzt locker ein Ranking machen. Das werden wir aber natürlich nicht tun. Meine Lieblinge sind tatsächlich auch die, wir nennen sie einfach immer Spiralnudeln, also auch die, die du gerne magst. Einfach, ich weiß, vor allen Dingen, die dauern nicht so lange, finde ich. Die musst du nicht irgendwie 12 Minuten ins Wasser, dadurch, dass wahrscheinlich die Struktur schon so ein bisschen aufgebrochen ist. Das ist gerade so.
Jetzt wird's lieb.
Ja, genau. Okay, dann haben wir die Frage auch abgehakt. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und die hatten wir noch überhaupt nicht. Wir haben zwar schon sehr, sehr oft über die NBA Finals gesprochen, aber über das noch nicht. Und zwar, du bist bei den NBA Finals, Game 7. Und du bist aus welchem Grund auch immer als Ehrengast eingeladen. Vielleicht hast du auch irgendetwas gewonnen. Auf jeden Fall, du sitzt Courtside und du darfst nach dem Spiel entscheiden, ob du den Ball bekommst von dem Spiel oder das Trikot vom Finals MVP. Was nimmst du? Den Spielball, der von allen Spielern berührt wurde, kann von mir aus auch LeBron, Stephen Curry und weiß der Geier wer sein, 2018 oder so, Kevin Durant.
Yeah.
Oder sagst du, nee, ich nehme dann doch lieber das Trikot vom Finals MVP?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht so heavy in diese Memorabilia-Sachen. Ich habe zwar ein paar Sachen hier, das waren aber alles immer Geschenke und ich freue mich dann auch sehr, aber ich persönlich... Mir gibt es nicht so viel, so dieses, so das ist ein Game-Worn-Jersey oder sowas. Aber
dann je nach dem Preis, was glaubst du, was ist mehr wert?
Ja, da bin ich eben und ich glaube, viel mehr wert ist dein Jersey. Ich glaube, das Jersey vom Finals-MVP, weil es gibt es halt nur einmal, klar, den Ball gibt's auch nur einmal, aber dann kannst du sagen, ja, aber wurde die ganze Serie mit dem gleichen Ball gespielt. Ich weiß nicht, wenn Game 7 dann vielleicht gar nicht so das geile Spiel war, wenn es vielleicht ein Blowout war, dann hat der Ball vielleicht insgesamt ein bisschen weniger Wert. Also ich würde mit dem Jersey gehen.
Ja, würde ich auch machen, weil ich
denke auch... Hast du gesagt, das ist unterschrieben?
Nee, das habe ich nicht gesagt, weil ich fand, dann ist es zu leicht, finde ich. Also wenn du sagst, dass das Jersey auch noch unterschrieben ist, dann wäre die Wahl für mich sofort. Habe ich überlegt, ob ich sage, der Ball ist von allen unterschrieben gegen das Finals MVP Jersey, was nur vom Spieler unterschrieben ist.
Ah, dann ist es der Ball, glaube ich.
Dann ist es,
ich glaube, dann musst du mit dem Ball gehen.
Dann ist es der Ball. Stell dir mal vor, 2016 der Finals, du hast den Ball und der ist von allen unterschrieben. Alter.
Und den gibt's nur einmal.
Ja. Den gibt es nur einmal, also... Das ist krass. Schöne Wunschvorstellung.
Ich würde gerne sehen, wie dann dieser arme Verantwortliche der NBA in den Lockerroom von den Verlierern gehen muss und da so mit dem Stift steht und sagt, ich weiß, ihr habt jetzt alle keinen Bock, ich weiß, ihr könnt diesen Ball nicht mehr sehen, aber könnt ihr bitte mir alle diesen Finals-Ball unterschreiben? Ich glaube, da hat keiner Bock, ey. Die stechen mit dem Messer in den Ball.
Ja, aber ich glaube, das wird auch niemals passieren, dass so ein komplett... Gibt es so einen Ball, der von allen unterschrieben ist? Nein, ich glaube, es gibt da wirklich... Im Fußball gibt es das schon, das weiß ich. Aber im Basketball habe ich noch nie einen Basketball gesehen, der von allen irgendwie unterschrieben wurde.
Also wenn es gibt, dann hat ihn Kiki in seinem Store.
Ja, stimmt. Ja,
Shoutout an die B-Brothers. Checkt da mal vorbei. Die Jungs haben Memorabilia erfunden.
Das stimmt. Die haben wirklich... Also die haben Dinge, da denkt man, das gibt's überhaupt nicht.
Ja, manchmal fahre ich zu denen in den Laden, also ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber wir verstehen uns immer noch gut. Und dann haben die sich wirklich mal mit mir hingesetzt und haben einfach so albenweise solche, so wie wir früher so Pokémon-Ordner hatten, wo die ganzen Karten drin stecken, ne? Mhm. Und die haben halt nicht nur Basketball, die haben ja auch Football, die haben Schauspieler, die haben wirklich von allem, was jemals auf einer Karte verewigt wurde, haben die jede Edition und unterschrieben und alles, was du dir vorstellen kannst. Das ist so krank. Das ist so heftig, was die sich aufgebaut haben über, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre.
Hat Kiki nicht auch die größte Kobe Bryant-Sammlung der Welt? War das nicht so?
Ja. Also würde mich nicht wundern.
Ja, also der hat ja wirklich...
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob es die größte der Welt ist, aber definitiv eine der größten.
Ja. Okay, dann kommen wir noch zur Community-Frage vom Niklas. Und zwar, moin Jungs, erstmal großes Lob an euren Hustle während der Offseason. Gerne.
Gerne.
Nun zur Frage, welches Game hatte für euch die beste Stimmung, wo ihr mal vor Ort wart oder live im TV zugeschaut habt? Da habe ich auch dran gedacht, weil du ja damals auch bei Game 7 Bucks gegen Celtics warst, ganz am Anfang deiner Karriere. Hat das ein Spiel getoppt? Kannst du dich dran erinnern, wo du sagst, das war für mich ganz klar das beste Spiel von der Atmosphäre her?
Ich würde sagen, das ist ein bisschen Recency Bias, aber ich würde sagen USA gegen Deutschland in London vor ein paar Monaten, weil wir saßen so hinter der deutschen Bank und da war wie so ein deutscher Block und wir waren ja sehr, sehr lange in diesem Spiel drin und obwohl wir, glaube ich, alle viel auch für die NBA-Spieler natürlich gekommen sind, dieser Support fürs deutsche Team da war so geil, das hat dir richtig Gänsehaut gemacht und wir haben das ganze Spiel überhalten, ich hatte danach keine Stimme mehr, wir haben so gebrüllt die ganze Zeit fürs deutsche Team, das war sehr geil. Dann vorm Fernseher habe ich jetzt auch natürlich, ich muss sagen, ich glaube, Game 7 2016 ist bis heute immer noch das stärkste Spiel ever für mich, als der Block passiert ist und danach das Shot von Kyrie. Natürlich sind die Warriors-Fans da nicht ausgerastet, weil es war ja bei den Warriors. Aber ich weiß noch, wie ich vor dem Fernseher nicht glauben konnte, was ich gerade gesehen habe. Und zuletzt Warriors-Kings. Erinnerst du dich noch an diese Kings-Final-Playoff-Spiele, erste Runde? Das war wild. Also die Crowd bei den Kings war sehr, sehr laut. Und letztes, was ich noch sage, wäre, als ich im Madison Square Garden war, ich weiß nicht mehr, gegen welches Team es war, aber es gab ein knappes Spiel, was wir dort gesehen haben. Und da hast du das, wirklich so die letzten 5 Minuten hast du das gespürt, was alle immer beschreiben, dieses, ey, das elektrisiert einfach im Garden. Da ist einfach diese Stimmung da. Ja, ich würde, glaube ich, die picken. Und ich wette, bei dir ist es auch im Garden, weil du hast im Garden College-Basketball gesehen, ne?
Ja, das ist super schwer zu vergleichen, weil die Fans da natürlich komplett into it sind. Also das sind halt nicht irgendwelche Millionäre, Milliardäre, sondern das sind halt irgendwelche Eltern, Freunde und so weiter. Da war die Atmosphäre schon sehr, sehr geil. Ich glaube aber, der Garden war nicht komplett ausverkauft. Deswegen war die Atmosphäre cool, aber ich würde es jetzt nicht ganz oben an die Spitze setzen. Ich hatte halt das eine Glück bei dem Spiel Warriors gegen Nets. Das habe ich schon mal erzählt, wo James Harden gefühlt 5 Minuten vor dem Spiel gesagt hat, er spielt nicht. Und dann war Kevin Durant auch verletzt raus. Yeah. Und dann ist es ein unglaublich krankes Spiel geworden von Klay Thompson, von Kyrie Irving, hat über 40 Punkte gedroppt. Klay hat den Game-Winner. Ich weiß auch nicht, was da los war in San Francisco, aber da war das Chase Center gefühlt auch voll nur mit richtigen Fans. Also ich habe selten in San Francisco die Crowd so laut erlebt. Und Björn und ich, wir wissen, da sind halt manchmal auch ganz, ganz viele, wir wollen bloß gesehen werden, wir wollen bloß unseren, keine Ahnung, Aperitif trinken und ein bisschen Basketball genießen. Das war damals da sehr, sehr laut. Und welche Halle wirklich laut ist, leider im positiven als auch im negativen Sinne, ist halt die Philly Crowds. Schade, dass Ben Simmons damals nicht gespielt hat. Ich bin ja extra nach Philadelphia geflogen, weil ich mir dachte, es wird das Comeback von ihm. Aber es war schon trotz allem sehr, sehr laut in dieser Halle, die auch irgendwie sehr klein und kompakt ist. Aber genau, ich würde sagen, das sind so die, auf internationaler Ebene habe ich leider echt noch gar kein Spiel mitgenommen, was super schade ist. Das muss ich jetzt dann echt mal ändern.
Wie laut war es denn bei Bayern? Gegen wen haben die gespielt?
Real Madrid,
weil das Spiel habe ich im Fernsehen gesehen und das war sehr, sehr knapp am Ende. Und ich glaube, da ist bestimmt bei dem einen oder anderen Vogtmann-Dreier dann auch die Crowd abgegangen.
Ja, also für Münchner Verhältnisse war es wirklich laut. Und die Leute wissen, für Münchner Verhältnisse, also Münchner sind halt auch so High Society, oh, wir genießen so ein bisschen. Aber es war schon, die Atmosphäre war schon sehr, sehr geil. Und ich bin gespannt, wie es jetzt dann ist, wenn 11.500 passen insgesamt rein. Und wenn dann halt die Griechen kommen oder die Serben, dann wird das wahrscheinlich oft auch ein Auswärtsspiel für die Bayern. Aber ich glaube, dann kann es von der Atmosphäre her schon sehr, sehr geil werden. Genau.
Ich hab noch eine Ergänzung zu NBA-Spielen, weil man sich das ja immer fragt, so welche Halle ist am lautesten und wo habe ich die geilste Erfahrung. Also ich kann euch sagen, ich war auch echt schon in einigen kleineren Märkten unterwegs und habe da Spiele geguckt. Und ich kann euch wirklich sagen, sobald ein Spiel spannend wird und du hast vielleicht die letzten 5 Minuten, wo so hin und her Körbe getauscht werden von den Teams, ab dem Zeitpunkt merkst du kaum einen Unterschied in den Hallen. Mhm. Also dann ist es wirklich, alle stehen, alle sind laut, alle jubeln
ist
bei
so
jedem
geil,
Wurf
wenn alle
und
stehen,
fiebern
ich
mit.
Liebe es. Ja.
Genau, also das ist cool. Aber wenn ihr jetzt an deutsche Sportveranstaltungen gewöhnt seid oder vor allem vom Fußball kommt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich die ersten 3,5 Viertel, egal in welcher Halle, werdet ihr euch denken, was zur Hölle ist hier los? Weil es ist so leise teilweise in den Hallen, weil das einfach nicht die Fankultur ist vor Ort. Du jubelst und feierst nicht das ganze Spiel über, wie bei einem Fußballspiel oder auch Basketballspiel in Deutschland. Es gibt keine großen Defense-Rufe und so. Das ist alles sehr, sehr laid back in den USA. Aber, wie gesagt, dann so das vierte Viertel, Mitte viertes Viertel, da geht's dann eigentlich fast in jeder Halle ab, solange das Spiel knapp ist. Deswegen, ihr könnt da gar nicht falsch liegen mit euren NBA-Besuchen. Es ist immer eine geile Erfahrung.
Ja, also es hängt wirklich auch total vom Spiel ab. Gibt auch keine Klatschpappen oder irgendwie sowas in der NBA. Man muss immer sich bewusst machen, für die Amerikaner ist US-Sport in erster Linie Entertainment. Die kommen dort, um einen schönen Familien-Nachmittag-Abend zu erleben. Und das wird dann erst intensiv, wie Björn gesagt hat, wenn das Spiel dann richtig eng wird und dann stehen alle und dann schreit auch jeder automatisch Defense. Yeah. Genau, ich war allerdings auch noch nicht bei einem Playoff-Spiel mit dabei. Also keine Ahnung, wie es da ist. Vielleicht nochmal intensiver.
Yeah. Ich war bei den Finals, aber wir saßen in der allerletzten Reihe. Und du hast wenig mitbekommen vom Spiel und von der Stimmung. Also das würde ich zum Beispiel niemand raten. Dann würde ich eher sagen, geh statt vielleicht zu 2 Spielen ganz oben, geh nur zu einem Spiel und ein bisschen weiter runter. Weil dieses so von ganz oben, das hatte ich ja jetzt zuletzt auch bei den Raptors, das ist halt, als würdest du Ameisen zugucken beim Spielen. Mhm. Also das hat, weil du verstehst auch dann nicht mehr die Distanzen. Du hast kein Feeling für eine Wurf Kurve, du hast kein Feeling für wer ist wie schnell. Das ist echt ein bisschen schade, wie das untergeht, wenn man zu hoch oben sitzt. Und ich finde, dass auch die Stimmung da oben, ehrlich gesagt, verloren geht. Sobald du zumindest im Mittelrang sitzt oder im Unterrang, dann hast du richtig das NBA-Erlebnis. Und wenn du schon mal rüber gehst, dann würde ich echt empfehlen, investier lieber in ein Game als in zwei, weil dieses eine Game wird dir mehr geben als zwei, glaube ich.
Kaffee, das kann ich zu 100% unterstreichen. Ja.
Ich weiß nichts mehr von den Finals und ich war bei zwei Finals Games. Ich habe 0,0 Erinnerungen. Ich kann dir nichts sagen von diesen Spielen. Das ist voll traurig eigentlich.
Ja, ich weiß aber auch noch, wo ihr beide gesessen seid. Das war wirklich, ich glaube, ihr habt ein Bild, habt ihr mal gepostet gemeinsam und das war wirklich, also. Aber gut, dann sind wir mit der Starting Five durch und mit der Community-Frage, wenn ihr Lust habt, da uns zu unterstützen, dann checkt gerne unsere Patreon-Seite ab. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die Patreon nicht kennen. Das ist eine Plattform, auf der ihr eure Lieblings-Creator unterstützen könnt durch einen kleinen Beitrag. Wir können das selber auswählen. Wir haben jetzt die Stufen $3, $5 und $10 ausgewählt. Und ihr bekommt bei uns dann quasi zusätzlich immer einen Podcast einmal in der Woche und den Main-Podcast bekommt ihr dann immer vorab und komplett werbefrei. Also genau, wenn jemand sagt, hey, ich mag die Jungs ein bisschen unterstützen, dann ist das eine super ehrliche Art und Weise, das Ganze zu tun. Genau, also wenn ihr Lust habt, checkt das gerne ab. Findet ihr immer in den Shownotes oder einfach bei Google auch das fünfte Viertel Patreon eingeben. Da findet man uns fast am leichtesten, bevor ich euch das jetzt wieder buchstabiere, wie das Ganze dann oben in der Suchleiste eingegeben wird. Dann sind wir durch und gehen rein mit der Western Conference und fangen erstmal an mit dem Keller und wie willst du sagen, soll ich anfangen oder sagst du Keller bin ich noch am Start?
Keller bin ich richtig drin, Leute. Ich kann vorlegen, ja, ich habe an der 15 die Jazz. Die Jazz sind meiner Meinung nach ein Team, was tanken will. Ja, sie haben nächstes Jahr 3 First-Rounder. Einer von denen gehört ihnen, der ist 1 bis 10 protected. Das heißt, sie haben auf jeden Fall eine Motivation, wirklich schlecht zu sein. Die anderen beiden First-Rounder kommen von den Cavs und von den Wolves. Das sind Überbleibsel von diesem Donovan Mitchell und Rudy Gobert-Trade. Das heißt, die sind meiner Meinung nach wie vor im Rebuild. Für mich auf dem Trade-Block stehen auch Leute wie Colin Sexton, Jordan Clarkson und John Collins. Sexton hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt. Das heißt, für ihn würdest du jetzt nochmal eine Menge bekommen. Du kannst ihn auch behalten, aber ich glaube, die würden im Moment alles hertraden für mehr Picks. Am Ende des Tages muss man sagen, Utah ist keine Free Agent Destiny. Keiner möchte da gerne hingehen. Und das heißt, du kannst dir Spieler nur holen über Draft oder Trade. Und deswegen setzen die, glaube ich, gerade alles auf Trades und Draft. Sie haben Markkanen, der ist ein Superstar, den würde ich auch behalten und um den herum weiter bauen. Sie haben jetzt 3 Spieler alleine letztes Jahr gepickt, nämlich Cody Williams, Isaiah Collier und Kyle Filipowski. Alle 3 von denen kannst du entwickeln. Cody Williams könnte direkt jemand sein mit Impact, Isaiah Collier vielleicht auch. Und bei Filipowski müssen wir ein bisschen gucken, weil der late gedraftet wurde, der ist ziemlich gedroppt. Ich mach's kurz. Für mich ein absolutes Rebuild-Keller-Team, was, glaube ich, keine Ambition hat zu gewinnen. Und meiner Meinung nach auch keinen Grund, weil sie sowieso ihren eigenen Pick haben und der ist nur 1 bis 10 protected. Deswegen, ich würde auf jeden Fall mit Absicht schlecht sein, so hart das klingt. Aber ich finde, das macht einfach Sinn bei einem Rebuilding-Team. Und ich habe damit, ehrlich gesagt, kein Problem, solange das jetzt nicht 5 Jahre lang so geht.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, die Jazz dürften kein großes Interesse daran haben, zu gewinnen.
Ja, genau.
Das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Man hat letzte Saison die schlechteste Defense der Liga gestellt. Ich denke nicht, dass sich das großartig ändern wird. Dementsprechend habe ich ihnen auch weniger Siege gegeben als letzte Saison. Ich habe sie an der 14. Ich habe noch ein Team, an das ich noch einen kleinen Ticken weniger glaube, auch wenn das vielleicht ganz interessant und ganz spannend ist, aber ich habe die Portland Trailblazers an der 15, die letzte Saison auch nur 21 Siege geholt haben und dieses Team, ich meine, wenn dein bester Spieler DeAndre Ayton und Danny Avdija ist, dann wird das schon wahrscheinlich auch da, also die, ich glaube, die Utah Jazz und die Blazers werden da unten sich um die rote Laterne battlen für beide. Gibt es überhaupt keine Chance, irgendwie um das Play-In mitzuspielen. Und Priorität sollte auch sein, dass man die jungen Spieler entwickelt. Was ich bei den Jazz ganz interessant finde, das hat Björn auch gerade eben schon angedeutet, macht man nochmal mehr Platz, tradet man nochmal so Spieler wie John Collins und Jordan Clarkson, weil man eben auch so viele andere junge Spieler hat. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Filipowski, der ist ja so tief gefallen, weil der so eine komische Relationship hat, so eine komische Beziehung, glaube ich, mit seiner Babysitterin oder so, mit seiner früheren. Björn und ich, wir machen da ja immer den Spaß, Danny Ainge interessiert sowas nicht. Der hat gesagt, Alter, let's go for it. genau, deswegen. Und bei den Blazers finde ich es immer noch spannend, ob es da vielleicht auch den ein oder anderen Trade gibt, weil ich finde da die Frontcourt-Rotation, das ergibt irgendwie immer noch keinen Sinn mit DeAndre Ayton, mit Klingan und mit Robert Williams. Die beiden werden sich da unten wiederfinden, da bin ich mir zu 100% sicher. Deswegen habe ich die Blazers habe ich an der 15 und die Utah Jazz habe ich an der 14. Und du hast es wahrscheinlich umgekehrt, oder? Du hast wahrscheinlich jetzt die Blazers an der 14, oder?
Es ist zufällig genauso wie unser East-Ranking, wo wir Wizards und Nets, glaube ich, beide getauscht hatten. Und jetzt haben wir hier den gleichen Start. Ja, ich habe die Blazers an der 14. Es ist so die Saison, alle Augen auf Scoot Henderson, weil jetzt ist Malcolm Brogdon weg. Jetzt ist er wirklich der einzige Point Guard bei dem Team. Es wird spannend sein zu sehen, ob er jetzt so ein bisschen die Kurve bekommt, weil letztes Jahr war das doch, würde ich schon sagen, enttäuschend von dem, was man eigentlich erwartet hat. Und er wurde noch viel gerettet, ehrlich gesagt, von Brogdon, weil der hat eine Menge seiner Minuten aufgefangen hat. Jetzt gibt's aber keinen Brogdon mehr. Du hast keinen Veteran-Point Guard neben Scoot. So, Scoot muss jetzt wirklich liefern. Du hast die Entwicklung von Shaedon Sharpe weiterhin, der ein herausragender junger Spieler ist, auf den musst du dich konzentrieren. Danny Avdija hast du angesprochen, der kam im Trade für Brogdon. Ein Trade, den ich nach wie vor nicht verstehe von den Wizards. Ich finde, sie haben da viel zu wenig abgegeben oder viel zu wenig bekommen für einen Danny Avdija, der halt schon so ein guter junger Spieler ist. Das DeAndre Ayton-Thema, das Center-Thema finde ich sehr spannend, weil du hast Donovan Klingon gedraftet und jetzt hast du DeAndre Ayton, Robert Williams und Klingon. Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Also du willst ja Klingon jetzt auch entwickeln direkt.
Ja.
Deswegen, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass DeAndre Ayton auf dem Trade-Block ist. Das Einzige bei ihm ist, dass sein Vertrag relativ teuer ist und ihn, glaube ich, keiner haben möchte. Gleiche gilt für Jeremy Grant, der ist auch noch in dem Team. Den wollen sie auch schon länger traden. Keiner will ihm zu dem Vertrag. Also die Blazers sind so ein bisschen gefesselt und geknebelt mit den Verträgen, die sie im Moment besitzen. Und das wird ein Jahr, das möglicherweise der Entwicklungen für Scoot, Shaedon Sharpe, für solche jungen Spieler. Aber also mit Erfolg hat das absolut gar nichts zu tun. Und sie haben ihren eigenen Pick und der ist 1 bis 14 protected. Deswegen, ja, geht dafür. Seid ein Tanking-Team. Ich glaube, keiner nimmt es euch übel. Es ist erst ein Jahr nach Damian Lillard. Muss man auch mal dazu sagen. Es ist erst ein Jahr nach Dame. Es ist keine Schande, da 2 Jahre im Rebuild zu stecken.
Ja. Man muss halt auch sagen, dass Cooper Flagg halt auch für die Blazers mega passen würde. Der spielt auf der 4. Du könntest Jeremy Grant dann abgeben, weil wenn du Jeremy Grant jetzt abgibst, dann, ja, dann wird schon echt schwierig. Also dann hast du auf dem Flügel einfach gar keinen mehr mit dieser Größe, mit dieser Länge. Aber Björn hat schon gesagt, der verdient halt auch seine 30 Millionen. DeAndre Ayton verdient 34 Millionen. Der hat aber jetzt nur noch 2 Jahre Laufzeit. Ja, ich glaube einfach nicht an dieses Team und ich glaube vor allem nicht an deren Offense. Deswegen haben wir sie beide da unten mit dabei und ich glaube, da wird kaum irgendjemand jetzt große Einwände haben. Dann machen wir weiter mit der 13 und ich habe mir auch hier wieder die Siege aufgeschrieben. Ich erwähne es bloß, wenn ich denke, dass es erwähnenswert ist, denn ich habe echt überlegt, ob ich sie eigentlich noch höher packe, aber ich habe ihnen schon plus 11 Siege jetzt gegeben und das sind die Spurs.
Okay.
Also ich habe die Spurs an der 13, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie Richtung 40 Siege gehen. Das wäre schon sehr, sehr verrückt. Du hast Chris Paul mit dazu bekommen, du hast Harrison Barnes mit dazu bekommen, Stephon Castle, auf den ich mich sehr, sehr freue. Mal gucken, wie der funktionieren wird. Ein Spielertyp, den ich gerne mag. Allerdings bringt er jetzt auch nicht unbedingt genau das mit, was die Spurs jetzt aktuell in dem Moment bräuchten. Wemby wird einen Schritt nach vorne machen und deswegen gebe ich ihnen auch 11 Siege mehr als letzte Saison. Letzte waren es 22, jetzt würde ich ihnen 33 geben, aber ich traue mich noch nicht, dass ich sage, ich glaube, dass wir einfach nicht mehr in der Zeit leben, wo du sagst, okay, du bekommst jetzt einen Tim Duncan und das reicht dann, um dann plötzlich direkt von heute auf morgen ein 50-Siege-Team zu sein. Das glaube ich, die Zeiten sind einfach vorbei, dafür ist die NBA und vor allen Dingen der Westen einfach zu stark. Deswegen habe ich die Spurs an der 13. Und ich könnte mir vorstellen, dass Björn sie vielleicht ein bisschen höher hat.
Ja, ich habe sie auch hier wieder nur eine Nummer höher als du. Bei mir sind sie an der 12 aus den genannten Gründen. Ich hätte sie echt gerne natürlich schon im Play-In dabei. Ich glaube, wir können alle kaum abwarten, bis Wemby wirklich kompetitiv spielt. Aber das ist auch, wie du sagst, zum einen keine Schande, wenn das noch ein, zwei Jahre dauert weiterhin. Und zum anderen, die NBA ist so viel besser geworden. Und ja, du sagst es genau richtig. Du draftest heutzutage nicht mehr einen Spieler und bist im nächsten Jahr ein Playoff-Team. Ich würde sagen, der Letzte, der mir gerade einfällt, der das geschafft hat, war vielleicht Doncic. Ich meine, Doncic war schon in seiner Rookie-Season in den Playoffs oder zweite Saison direkt Playoffs. Das war dann schon in der Bubble. Aber ich würde sagen, so diese Kaliber-Spieler, LeBron, Doncic, Wemby, es ist echt schwer heutzutage direkt ein Playoff-Team zu werden, wenn du davor gar nichts hast. Und die Spurs hatten davor ja offensichtlich gar nichts und haben auch jetzt weiterhin noch nicht so viel auf dem Level, dass du wirklich Playoffs oder Play-Ins spielen kannst. Deswegen, ja, ich habe sie an der 12. Ich bin bei allen Takes eigentlich von dir bei dir. Es gibt Leute, die schreien jetzt schon für, was, wenn Wemby eine MVP-Season spielt. Da verweise ich auch wieder auf Doncic. Doncic spielt, glaube ich, seit 5 Jahren eine MVP-Season, aber sein Team hat so gut wie nie die Bilanz.
Ja.
Und du bekommst den MVP nur durch die Bilanz. Und deswegen wird Wemby überhaupt nichts mit dem MVP zu tun haben. Was er haben wird, höchstwahrscheinlich ist der Depoy. Defensive Player of the Year, das kann ich deutlicher sehen. MVP, finde ich, ist er komplett raus. Ich gebe dir jetzt meine 13.
Ja, jetzt bin ich nämlich gespannt, ob du da so Clippers hinpackst oder so.
Ich hab einen Hot Take und ich bin überrascht von deinen hellseherischen Fähigkeiten. Ich habe die Clippers.
Ja,
ich sag,
das hab ich mir
schon
Clippers fast gedacht.
Die Clippers stürzen komplett ab. Wir hören jetzt schon wieder Kawhi verletzt, Kawhi Knie-OP, Kawhi spielt keine Five-on-Fives mit seinem Team gerade, ist fraglich für die Opening Night. Wir haben schon so oft drüber geredet, herausragender Basketballspieler, 0,0 verlässlich, chronische Knieprobleme, du wirst dich nie 100% auf ihn verlassen können. Jetzt ist Paul George weg, der da oft dann übernommen hat, viel getragen hat, ist weg, kannst du vergessen. PJ Tucker wird retiren, von dem, was wir jetzt zuletzt gehört haben bei der Mannschaft. Und dann ist es einfach die große James Harden Solo-Show. Ich weiß nicht, ob du diese Quotes von ihm mitbekommen hast, wo er gesagt hat, er hat sich die Finals angeguckt und sein Takeaway war, der Basketball, so wie ich ihn spiele, funktioniert doch. Wenn ich so spiele wie Luca, dann gewinnen wir doch. Und ich glaube einfach, dass das sehr, sehr schlecht altern wird, wenn du James Harden die Zügel alleine in die Hand gibst. Du hast fähige Spieler drumherum, ne? Ich will hier überhaupt nicht schlecht reden über Leute wie Terrence Mann, Norman Powell, Derrick Jones ist jetzt dort, Nick Batum ist da, auch wenn der natürlich Zubats, ja, aber Zubats ist zum Beispiel ein großer Faktor für mich, weil Zubats ist der einzige Center, den sie haben. Sie haben Mo Bamba noch okay, aber ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, dass wir von Mo Bamba nicht viel erwarten können, außer einen geilen Song. Nick Batum.
Warte, wie hat der einen Song gemacht oder was? Oder wie?
Aber es gibt den Song von Shaq West, der heißt Mo Bamba.
Ah, so.
Und den,
wenn du
den hörst, dann kennst du den auch.
Ja, okay.
Ja, genau. Und nee, also ich mag auch Bones Highland, so, das ist überhaupt kein Thema, aber das ist einfach keine richtige Mannschaft für mich. Und vor allem, wenn ein 35, 36-jähriger Harden, der nicht mehr in seiner Prime ist, dieses Team jetzt führen soll, mit einem Basketball, den er sich von Doncic mittlerweile abguckt, das ist für mich die Vorlage oder die Formel für ein Desaster. Deswegen, ich habe die Clippers richtig abstürzen, weil ich auch nicht sehe, dass Kawhi mehr Spiele spielt als vielleicht 30, 40 Spiele. Ich glaube, das Ding ist einfach durch mit den Clippers und mit Kawhi.
Ja, also ich habe die Clippers an der 12. Ich habe quasi auch hier wieder ein bisschen umgedreht wie Björn. Ich habe sie noch über den Spurs. Ich habe ihnen aber auch 9 Siege abgezogen. Du hast Paul George verloren. PJ Tucker wird nicht spielen. Mit dem hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man für ihn eine neue Destination finden wird. Und du hast jetzt einfach hinter Kawhi Leonard halt kein wirkliches Backup mehr. Und dann sind das alles echt Rollenspieler, denen ich ganz gerne zuschaue. Ich mag zum Beispiel Norman Powell ganz gerne. Aber wenn du dann Kawhi Leonard mal ausklammerst, dann hast du nur noch James Harden, Norman Powell, Zubats, Terrence Mann, Derrick Jones Jr., Chris Dunn, Batum Highland. Ich glaube, Kevin Porter Jr., den man mit dazu geholt hat, als nicht einfachen Charakter. Dann glaube ich, blickt da keiner drauf und sagt, das ist ein Playoff-Team oder ein Play-In-Team. Das ist weder eine Top-15-Offense, noch ist es eine Top-15-Defense. Und ich glaube auch einfach überhaupt nicht an die Gesundheit von Kawhi Leonard. Deswegen Ja, ich glaube, die Clippers werden in ganz vielen Power-Rankings abgewatscht werden und das werden sie auch bei uns, die Clippers, werden sich die nächsten Jahre in Richtung Rebuilds begeben müssen, wenn man die eigenen Picks noch hätte, die man leider nicht hat.
Ich wollte sagen,
die nächsten 10 Jahre für die Clippers werden richtig, richtig hart. Also außer man schafft es echt nochmal, Kawhi Leonard weiter zu traden, aber den GM möchte ich sehen, der Kawhi Leonard nimmt nach den letzten 3 Jahren. Hey, den könntest du mir anbieten, würde sofort sagen, ich habe gar kein Interesse, wirklich.
Ja, sie haben keine Picks. Also das allerschlimmste Armageddon-Szenario ist ja, dass ihr diesjähriger Pick jetzt an OKC gehen wird. Also das ist der größte Lucky Punch ever von OKC. Dann der 2026er Pick von den Clippers geht auch an OKC. Und der 2027er, den haben sie dann selber. Und 2028 geht an Philly. Also die haben nichts an Picks. Die haben so gut wie keine Trade Value. Das ist, wie du schon sagst, das ist eine absolute Katastrophe. Und damit ziehst du jetzt in eine neue Halle, in einen vermeintlich neuen Markt, weil Inglewood auch wieder ganz anders positioniert ist und du musst da erstmal die Leute ranbekommen, dass die jetzt Clippers-Fans werden und dein Team supporten. Das wird ganz, ganz düster für die Clippers die nächsten Jahre. Und das ist echt, du fragst dich echt, ob diese Franchise verflucht ist, weil du kannst ja wirklich bis in die, ich weiß nicht, wann die Clippers aufgetaucht sind, aber du kannst, glaube ich, zurückgehen bis mindestens in die 80er und du findest da immer irgendwelche Number One Draft Picks oder Top Draft Picks, die absolut gebustet sind. Du hast irgendwelche Spieler, die sich geweigert haben zu spielen, oder du hast Spieler, wo du denkst, alles passt, cool, wir haben's, und dann Verletzungen. Verletzungen, ja. Verletzungen, Verletzungen. Das haben wir bei Blake Griffin gesehen, Chris Paul. Jetzt sehen wir es die ganze Zeit bei Paul George und bei Kawhi. Es ist echt schlimm, glaube ich, wenn man Clippers-Fan ist.
Und dann kommt jetzt noch das Rebranding mit dazu, mit der neuen Halle. Also auch das ist vom Wiedererkennungswert her vielleicht nicht der optimale. Ich verstehe zwar natürlich neue Halle, Rebranding, ergibt alles irgendwo Sinn. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie voll das erste Spiel ist, der Clippers. Ob die Halle wirklich komplett voll ist oder ob es dann doch relativ eindeutig wird. Das hier ist Lakers Nation. Los Angeles gehört uns, die Halle ist zur Hälfte leer, das wäre Worst-Case-Szenario. Ich glaube, da engagiert Ballmer eher irgendwelche Statisten und sagt, hockt euch einfach rein, man, ist mir egal. Hier habt ihr $50, habt einen Gutschein für einen Pizza-Slice und für eine Coke und hockt euch einfach rein. Ja, also Björn und ich, wir sind uns da einig bei den Clippers.
Gutschein für eine Pizza und eine Cola, was ist das? $50 wahrscheinlich in der neuen Arena?
Wahrscheinlich.
Den würde ich schon nehmen, den Gutschein.
Das ist, ich auch. Also du, kein Thema. Okay, dann sind wir mit 15, 14, 13, 12 sind wir durch. Dann machen wir weiter mit der 11. Das ist dann auch der letzte Spot, der dann quasi nicht um die Playoffs mitspielen würde. Und da geht schon los, dass ich mir echt schwer getan habe, weil ich irgendjemand wird an der 11 rausfliegen, wo ich meine, ich denke, dieses Team hätte es verdient. Oder hat die Qualität, um eigentlich mit dabei zu sein im Play-In? Ich habe hier die Houston Rockets. Ich habe den Rockets nochmal ein paar Siege mehr gegeben, aber sie sind genau das Team, was ein Sieg zu wenig hat, um in die Play-Ins zu kommen. Jalen Green kommt in ein Vertragsjahr. Ich gehe mal davon aus, dass Jalen Green das selber weiß und dementsprechend auch gut spielen wird. Man hatte letzte Saison schon eine Top-10-Defense und ich glaube, offensiv wird dieses Team einfach nochmal einen Sprung nach vorne machen. Man hat einfach eine schöne Balance aus Veteranen und jetzt einfach sehr, sehr vielen jungen Spielern, die man alle auch irgendwo erstmal unterkriegen muss. Ja, jetzt hat man Reed Shepard da noch mit dazu bekommen, der ja auch irgendwo Liebe bedarf und Raps möchte und Spielzeit braucht, damit er sich überhaupt so weiterentwickeln kann. Und trotz allem, die Rockets werden ein paar Siege mehr holen. Ich habe sie aber noch unter den anderen 10 Teams. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass vielleicht die Rockets die Überraschung werden könnten im Westen, dass sie es in die Play-In-Ränge schaffen oder vielleicht sogar die Riesenüberraschung an die 6. Aber ich habe nochmal alle Komponenten zusammengenommen und habe gesagt, okay, für mich sind die Rockets noch an der 11 mit 45 Siegen und das ist wirklich ein Sieg hinter meiner 10.
Okay, ich bin wirklich überrascht, wie gedeckt bisher unsere Rankings sind. Also ich habe die Rockets auch an der 11, verpassen für mich knapp das Play-In. Ich kann nicht mal wirklich Argumente finden, warum sie nicht besser positioniert sind, außer eben, dass es so viele gute Teams gibt im Westen, denen ich einfach einen Tick mehr vertraue. Ich würde sagen, die Rockets sind genau one year away, aber wirklich auch nur noch ein Jahr. Also weil die haben, wie du schon gesagt hast, so viel junges Talent. Mhm. Jalen Green hat letztes Jahr gezeigt, dass er auf jeden Fall bereit ist, noch ein, zwei Schritte zu gehen. Amen Thompson, sind wir sicherlich alle happy mit seiner Rookie-Season. Sie haben Dylan Brooks, sie haben Cam Whitmore, Jabari Smith, Şengün. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, muss man da jetzt überhaupt eine Welle draus machen, dass die Rockets letztes Jahr deutlich besser waren ohne Şengün für einen gewissen Stretch. Also der war die letzten, ich glaube es waren so 20 Spiele, war der raus bei den Rockets und in der Zeit haben die Rockets halt voll viel gewonnen und dann hieß es immer, sind die vielleicht besser? Ich glaube, dass man sich da dieses Jahr noch nicht entscheiden muss. Ich glaube, man kann sich genau dieses eine Jahr jetzt nochmal angucken, weil es ist das Vertragsjahr von Jalen Green, man kann ihn danach erst verlängern oder möglicherweise traden, wobei ich echt nicht glaube, dass sie Jalen Green traden würden, wenn dann eher Şengün. Und ich mag dieses Team total. Sie sind einfach nur ein Jahr away. Und Reed Shepard willst du noch ein Jahr entwickeln. Jetzt als Rookie wird schwer mit ihm direkt in die Play-Ins. Aber ja, sie haben alles. Das einzige Fragezeichen, was ich ein bisschen sehe, was machen sie mit Van Vliet? Weil Van Vliets Vertrag läuft aus. Van Vliet hat nächste Saison Vertrag, verdient da 42 Millionen. Und danach haben die Rockets eine Teamoption auf ihn für 45 Millionen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie das nicht zahlen werden für ihn. Nein. Das heißt, theoretisch könnte er im Sommer ja gehen. Und jetzt frage ich mich eben, ob man Fred Van Vliet dann zur Trade Deadline vielleicht traden möchte, um da jetzt einen Gegenwert zu bekommen, oder ob man ihn im Sommer im Worst Case einfach ziehen lässt. Weil ich glaube schon, dass Fred auch nochmal einiges an Kohle haben möchte und das werden die Rockets ihm aber nicht zahlen wollen. Das ist eine Personalie, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Er ist aber auch ein Spieler, wo ich sage, ist nice to have, passt aber auch gar nicht in diesen neuen Core von den Rockets. Deswegen, wenn er jetzt weg wäre zur Trade Deadline, würde sie jetzt meiner Meinung nach auch nicht kaputt machen. Und nachdem wir sie beide auch nicht im Play-In haben, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine Option, dass sie überlegen, Freddy zu traden und da vielleicht nochmal einen Pick zu holen oder einen anderen Spieler, der billiger ist, der die Defense bringt. Ja, so sehe ich gerade die Rockets.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Jahr von Fred Van Vliet, weil 44 oder 45 Millionen aufgerundet, ist einfach viel zu viel Geld, auch unter anderem, weil die Vertragsverlängerung von Jalen Green ansteht und du musst dich ja einfach auf die Entwicklung von Amen Thompson und von Reed Shepard konzentrieren. Du hast jetzt zwei so junge, talentierte Spieler.
Und Cam Whitmore ist auch erst 20.
Genau, richtig. Der spielt auf dem Flügel, den muss man dann auch erstmal irgendwie unterkriegen. Also, und diese 45 Millionen, die da frei werden, hey, das ist halt einfach nur perfekt auch für die Houston Rockets, weil ich glaube, hat Şengün eigentlich schon verlängert? Nee, der wird auch Restricted Free Agent. Also Jalen Green und Şengün müssen beide verlängert werden. Da schleppst du ja nicht nochmal ein weiteres Jahr ein Van Vliet mit 45 Millionen US-Dollar.
Mhm. Also sagst du Trade-Kandidat?
Trade-Kandidat oder ziehen? Oder tatsächlich einen Vertrag, den man einfach auslaufen lässt, weil ehrlich, du bist ein GM, ich rufe dich an, 45 Millionen Fred Van Vliet und ich möchte von dir auch noch irgendwas Sinnvolles.
Das musst du ihm ja nicht geben, oder? Weil das ist ja eine Team-Option. Also kannst du nicht Fred Van Vliet traden und der unterschreibt bei dir eine neue Extension aber?
Ja.
Oder musst du den nehmen für die 45 Millionen?
Nee, muss nicht. Du kannst die Team-Option ablehnen und dann kannst ihm dann nochmal einen neuen Vertrag anbieten. Du kannst zum Beispiel sagen, 3 Jahre 90 Millionen, dann hat er quasi aus den 45 Millionen hat er dann 90 Millionen gemacht. Das würde schon gehen, aber ja, ich finde Fred Van Vliet ist ein toller Spieler, der seinen Wurf selber kreieren kann und ich mag den wirklich offensiv. Außer wenn er zum Korb geht, da mag ich ihn überhaupt nicht. Und er ist defensiv halt einfach wirklich undersized. Ich glaube, dass das bei Reed Shepard auch ein Problem werden könnte. Mhm. Aber ich finde, das ist schon eine krasse Summe, die man da aufruft für Fred Van Vliet. Also ich bin bei dir, entweder Trade-Kandidat oder man lässt den Vertrag auslaufen und lehnt die Team-Option ab und dann kann er sich frei entscheiden, wo er hingeht im Sommer 2025/26.
Okay, dann machen wir weiter, gehen ins Play-In. Das hat sich ein bisschen angefühlt, ehrlich gesagt, wie unsere Top-10-Liste vor ein paar Wochen, weil es gab hier einfach zwei Teams, wo ich gesagt habe, ja, ich kann die nicht in den Play-Ins haben, ich glaube zu sehr an diese Mannschaften, aber wenn du mir jetzt sagst, es läuft was schief in deren Saison und wir sehen die nicht im Play-In, dann bin ich genauso wenig überrascht und dann rutschen halt die Rockets da rein. Ich denke, das ist jetzt auch wieder nur eine Reihenfolgefrage bei uns beiden. Ich habe an der 10 die Lakers.
Ich sag dir, dass die nächsten drei Teams bei mir alle gleich viele Siege haben.
Das sowieso, das habe ich ja auch schon gesagt, dass die so nah alle beieinander liegen. Also wenn ihr jetzt sagt, was, ich habe die Lakers aber an der 8, ja ey, das ist wahrscheinlich ein Sieg. Also gönnt euch.
Man muss am Ende halt sagen, dass die Reihenfolge eigentlich jetzt hier vollkommen egal ist, 10, 9, 8, weil am Ende entscheiden dann wieder die ganzen Tiebreaker. Genau.
Oder?
7 hat bei mir einen Sieg mehr. 7 hat bei mir einen Sieg mehr.
So hast du es gemeint, ja.
Genau, richtig. Bei mir, du hast es gesagt, Lakers hast du in der 10?
Lakers sind die 10, ja.
Ja, ich hab die Lakers jetzt noch an der 8. Ich habe an der 10 habe ich die Kings, aber die haben genau gleich viele Siege bei mir, 46. Deswegen können wir da eigentlich jetzt ganz offen und ehrlich drüber sprechen.
Dann sag noch deine 9.
Es sind die Warriors. Ja. Okay, ich habe jetzt quasi Kings, Warriors, Lakers. Das sind für mich die drei Teams, wo ich mit so vielen Fragezeichen in die neue Saison gehe. Es ist eine gewisse Qualität da. Aber das sind für mich alles drei wieder Play-In-Teams, weil ich die anderen einfach, vor allen Dingen, wenn wir dann von der 6 bis zur 1 sprechen, dann einfach doch stärker sehe. Fangen wir doch einfach mit den Lakers an. Also ich habe die Lakers bereits an der 8, du hast sie an der 10. Wir beide wissen, glaube ich, ganz genau, wie viel davon abhängt, dass LeBron James und AD wieder eine fitte Saison spielen. Denn ohne die beiden geht's halt überhaupt nicht. Man hat mit JJ Redick einen neuen Head Coach. Das wird eine sehr, sehr spannende erste Saisonhälfte, sich anzusehen, wie funktioniert das Ganze offensiv, was für Systeme werden gelaufen, was für Schemes, wird was verändert, läuft das Ganze besser als unter Darvin Ham. Starting Five ist mittlerweile klar und ist gesetzt, da wissen wir, was auf uns zukommt. Ich glaube, die Lakers müssen hoffen, dass Spieler wie Austin Reeves wieder besser spielen, einen Schritt nach vorne machen. Ich fand ihn letztes Jahr schwächer als vor 2 Jahren. Max Christie muss man schauen, dass man den entwickelt. Man hat nach wie vor auf der 5 einfach keinen wirklichen Backup-Center, vor allem man hat keinen, der irgendwie Thema Rebounding abgreift. Du brauchst von AD schon fast jedes Playoff-Spiel immer 15 Rebounds im Schnitt, damit man da nicht irgendwie komplett aufgefressen wird. Perimeter-Defense bin ich nicht von überzeugt mit D'Angelo Russell und Austin Reeves und Co. und wer da alles rumturnt. Bronny James sind wir uns auch einig gewesen im letzten Podcast. Es werden nicht viele NBA-Spiele. Und so ist es schon für mich fast die perfekte Saison, wenn die Lakers da an die 8 gehen, ehrlicherweise. Ich sehe sie nicht höher, sondern wenn es blöd läuft und LeBron oder AD würden sich verletzen, dann glaube ich, kannst du auch ganz schnell da an der 11 stehen, wo wir gerade eben die Houston Rockets haben. Aber das ist, ja, glauben wir einfach mal an eine fitte LeBron und AD-Saison.
Ja, also es wird super knapp. Das ist echt interessant, dass wir genau diese drei Teams jetzt auch ungefähr mit den gleichen Siegen haben und in der gleichen Reihenfolge, weil ich habe auch Kings, Warriors, Lakers 8, 9, 10. Und die Lakers, ja, es hängt viel ab von LeBron und AD. Letzte Saison waren sie gesund, muss man auch mal sagen. LeBron hat in den Olympics super ausgesehen, aber dieser Stretch in Olympia ist natürlich was ganz anderes, als das über 9 Monate in der NBA-Saison zu halten. Dann gibt es so Spieler wie Christian Wood, Hayes, Reddish, wo du nie weißt, was du bekommst. Das sind gute, junge Spieler, so, die haben alle ihre Vorzüge, aber die können auch totale Ausfälle sein, die können totale Ballstopper sein, die können Assignments verkacken in der Defense. Also das ist einfach so eine Wundertüte, was du von den drei beispielsweise bekommst. Dann D'Angelo Russell steht, glaube ich, seit er bei den Lakers ist auf dem Trade-Block und es wird auch so weitergehen. Also ich glaube, immer wenn sie die Möglichkeit hätten, hier einen besseren Spieler heranzuziehen, dann würden sie D'Lo traden. Mir macht es ein bisschen Sorge immer, wenn eine Mannschaft oder vor allem eine Fanbase mir vor der Saison die ganze Zeit erzählt, wie wichtig oder was für eine große Rolle ein Rookie spielen wird. Dalton Kinect ist richtig eingeplant als Rotationsspieler bei allen Lakers-Fans. So, Dalton Kinect. Ja, ist cool, dass er in der Preseason gut aussieht, aber können wir auf eine Saison warten? Und können wir auch darauf warten, dass der 30 NBA-Spiele gemacht hat und dann trifft die meisten Rookies tatsächlich die Rookie-Wand, weil du dann halt nicht mehr wie im College dann vielleicht noch 4, 5 Spiele hast und dann ist deine Saison vorbei, sondern du spielst dann nochmal 50 Spiele und dann spielst du Playoffs. Und da gehen viele Rookies dran kaputt und können einfach die Leistung nicht halten. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich glaube, er ist ein guter Spieler. Ich glaube, er kann auch die nächsten Jahre wichtig werden in der NBA. Aber jetzt in seinem ersten Jahr direkt so mit ihm einzuplanen, finde ich ein bisschen schwierig. Und Austin Reeves hast du angesprochen. Der spielt halt wie eine vierte Option, ist aber deine dritte Option. Und das, was du gesagt hast, vor 2 Jahren fandest du ihn besser. Ich glaube, das geht jedem so, weil wir halt diesen Playoff-Run immer noch im Kopf haben von vor 2 Jahren. Und da war der ein 20-Punkte-Scorer, der den Dreier bei 44% getroffen hat. Und wenn du jetzt guckst in den Saisons, ist er halt mehr so bei 14, 15, 16 Punkten im Schnitt und ist ein guter, okayer Spieler, aber halt keine wirkliche dritte Option, sondern eher in Richtung vierte Option. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die Lakers nochmal auch in einem wirklich starken Westen, muss man sagen, halt gerade so zu einem Play-in-Team machen. Und ich finde, da kann man eigentlich nicht groß dran kritisieren, weil sie haben einfach nicht das Personal und sie haben nicht das Alter und die Fitness, um wirklich eine ganze Saison über ganz oben mitspielen zu können. Weil wir reden später, wenn wir in die Spitze gehen, wir reden da ja auch nur über jüngere Teams.
Ja, ne?
Also die haben alle... Die haben alle MVP-Kandidaten, die so irgendwo 25, 26 Jahre alt sind. Davon ist LeBron 14 Jahre entfernt. es ist absurd, ja.
Und ich glaube, also was vielleicht die Lakers helfen kann, ein fitter Vanderbilt, dass der wieder mit dabei ist. Und dass Gabe Vincent, dass der mal wieder sein altes Niveau findet, um vielleicht nochmal einen Case zu machen, dass es vielleicht doch ein paar Siege mehr werden könnten, aber das sind einfach zwei Spieler, auf die ich mich jetzt aufgrund der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt verlassen würde. Deswegen, ich glaube, für die Lakers wird das wieder ein krasser Kampf um diese Spots und ich glaube, das sind auch die Teams, die am Ende dann um die 6 kämpfen werden. Ob das dann aber reicht, Björn und ich, wir glauben nicht dran. Deswegen, die Lakers sind da auf jeden Fall mit dabei, bevor wir jetzt dann gleich weitermachen mit dem nächsten größeren Team für zumindest die Basketball-Community, die Warriors. Kings, ich mag eigentlich die Kings, aber ich glaube, dass die Kings auf einem relativ ähnlichen Niveau unterwegs sein werden wie in der letzten Saison. Ich mochte eigentlich diesen Trade für DeMar DeRozan. Ich finde das gar nicht so schlimm, wie viele das einordnen, auch bezüglich Thema Spacing, weil für mich Spacing nicht immer nur von der Dreierlinie stattfindet, sondern Spacing ist auch so ein Spieler wie DeMar, der einfach an den Elbow geht und du weißt, du kannst ihm keinen Zentimeter Platz machen lassen, weil der dann die ganzen Middies trifft. Und was passiert dadurch? Natürlich auch, dass Spieler auch rausgezogen werden und dann kriegst du halt unterm Korb mehr Platz. Also deswegen glaube ich, dass das gar nicht so schlecht funktionieren wird. Allerdings habe ich bei den Kings offensiv Fragezeichen. Und defensiv auch in gewissen Matchups, weswegen ich sie einfach nicht über den anderen Teams ranken kann, ohne da jetzt noch weiter, Devin Carter hat man noch mit dazu bekommen, Keon Ellis. Man hat auch einige junge Spieler, bei denen man auch sagen kann, okay, abwarten, was die vielleicht noch für einen Sprung nach vorne machen. Gegen Malik Monk ist erst 26. What? Sehe ich gerade. Ja. Er ist echt erst 26. Bei Monk bin ich immer schon bei 29 oder so.
Nee, und Fox müsste auch so alt sein, oder? 27, 26, sowas?
Genau, Fox ist 27, Sabonis ist 28, DeMar ist 35. Ja, genau. Deswegen, also, ich mag eigentlich die Kings, aber ich habe sie genau in der gleichen Range wie die Lakers und die Warriors.
Ja, sie sind so ein bisschen das, was die Bulls sind im Osten. Sie sind so verdammt zur Mittelmäßigkeit, weil sie sind deutlich zu gut. Natürlich, um jetzt irgendwie zu tanken oder schlecht zu spielen, aber es reicht halt auch einfach hinten und vorne nicht, dass du wirklich sagst, sie können jetzt die Spitze angreifen. Ich find's richtig, was du sagst. Also Malik und also Monk und Fox, der Backcourt ist wirklich stark, vergleichsweise in der ganzen NBA, gefällt mir echt gut. Was sie letztes Jahr so ein bisschen gekillt hat, ist, ähnlich wie bei Austin Reeves, vor 2 Jahren hat jeder gedacht so, boah, jetzt geht's richtig los bei den Kings, jetzt sind sie da, jetzt sind sie im Playoff-Team. Und dann sind sie ein bisschen eingebrochen und es lag nicht ausschließlich, aber das lag zum Beispiel auch an einem Kevin Huerter, der sich einfach verletzt hat, der deutlich in der Dreierquote abgebrochen ist nach unten. Ich meine, dass Harrison Barnes auch sehr eingebrochen ist, was sein Shooting anging. Also die waren einfach ein deutlich besseres Dreierteam und dann ist der Dreier eingebrochen. Nee, warte, ja. Harrison Barnes hatte 39%. Irgendjemand ist noch voll eingebrochen im Shooting. Der hatte davor 40% und dann 35. Ist ja auch egal. Aber da siehst du so ein bisschen, dass bei den Kings ist halt, ich will nicht sagen, es war eine Ausreißersaison, aber es war auf jeden Fall eine Saison, wo wirklich alles perfekt für sie lief in der Offensive. Und darüber kamen sie dann halt auch in die Playoffs. Und jetzt für die für letztes Jahr ist es ein bisschen nur gedroppt in der Offense, hattest ein bisschen Verletzungen mehr und plötzlich stehst du ganz anders da. Und das zeigt auch wieder, wie eng und wie knapp alles ist in der Western Conference. Ja, ich glaube, du hast alles schon gesagt zu den Kings. Ich mag das DeMar, den DeMar-Trade übrigens auch. Ich finde auch, es ist eine Verstärkung. Ich finde, dieser Tapetenwechsel tut ihm gut. Bei den Bulls, ja, es ist halt schwer, ne, von der einen Mittelmäßigkeit in die andere Mittelmäßigkeit, weil jetzt bist du dann bei Sacramento und machst es gleich im Westen. Zumindest ist er zurück in Cali. Ja, am Ende des Tages Play-in-Team und immer für eine Überraschung gut, geile Crowd. Wenn sie es in die Playoffs übers Play-In schaffen, freue ich mich, was ein Team ist, was wirklich Bock macht zu gucken. Aber wenn sie es nicht schaffen, bin ich jetzt auch nicht überrascht. Also es ist genau der Inbegriff von einem Play-In-Team.
Ich würde mir bei den Kings auch wünschen, dass man echt versucht, Devin Carter so schnell wie möglich zu integrieren, weil ich habe letzte Saison nicht so viele Spiele von den Kings gesehen, aber immer bei den Spielen, die ich gesehen habe, ist schon aufgefallen, dass man am Perimeter schon echt Probleme hat. Also Probleme hat, Spieler nicht in die Zone zu lassen. Sabonis ist einfach nicht der krasseste Verteidiger, besonders wenn es um die Rückwärtsbewegungen geht, um Backpedaling. Man hat mit die meisten, die höchste, warte, ich habe es mir sogar gerade eben aufgerufen, die zweithöchste Dreierquote hat man von draußen zugelassen. Da muss man irgendwie gucken, dass man mehr Stabilität reinbekommt. Malik Monk und Fox sind offensiv natürlich unglaublich geile Spieler, aber da ist man defensiv einfach nicht auf dem Level, dass man über eine ganze Saison, ja, es dann einfach unter die Top 6 schafft. Das noch ganz kurz ergänzend.
Ich habe auch noch eine Ergänzung, weil ich das sagen möchte mit dem Shooting. Es waren Kevin Huerter und Keegan Murray. Beide in der Playoff-Saison von den Kings vor 2 Jahren über 40% von der Dreierlinie und jetzt dann in der letzten Saison beide runtergedroppt auf 36%. Das mag jetzt für den einen oder anderen nicht viel klingen, aber das macht schon einen großen Unterschied. Und Kevin Huerter ist insgesamt gedroppt von 15 Punkten pro Spiel auf 10 Punkte pro Spiel. Also er hat einfach einen krassen Knick gehabt in seiner Offense. Und ich sag nochmal, es liegt nicht nur an ihm, aber das ist natürlich schon ein Faktor, weshalb es bei den Kings nicht ganz so gut lief.
Ja. Und dann kommen die Warriors und ich habe mir nichts aufgeschrieben, denn mein Kopf ist so leer, wenn ich auf dieses Team gucke, weil ich nicht weiß, was auf uns zukommen wird. Ich weiß nicht, was für eine Rotation gefahren wird. Wie wird die Starting Five aussehen? Spielt man mit Buddy Hield in der Starting Five? Hat dadurch den jetzt neuen Splash Brother an der Seite von Stephen Curry? Sagt man, ich spiele lieber mit D'Anthony Melton und habe dafür aber einfach defensiv eine schönere Kompaktheit. Wie werden sich die Youngster weiterentwickeln? Ein Podziemski? Oder spielt man sogar mit einem Podziemski auf der 2 und bringt einen Buddy Hield und Melton von der Bank? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass dieses Team irgendwie in meinem Konstrukt im Kopf einfach kein Championship-Team ist, kein Playoff-Team, kein Team, wo ich sage, obwohl ich sage es, mit Stephen Curry ist immer alles möglich, kriege ich sie da einfach nicht raus aus diesen Play-In-Rängen. Das würde mich wirklich stark wundern. Du bräuchtest einen Draymond Green auf All-NBA-Niveau, du bräuchtest einen komplett fitten Stephen Curry, du bräuchtest einen Andrew Wiggins, der wieder an seine alten Leistungen anknüpfen kann, was ich ihm wirklich wünschen würde nach den letzten 1,5 Jahren, die wirklich hart für ihn waren. Du bräuchtest einen Melton und einen Buddy Hield, die einfach gut reinfitten, die das System der Warriors verstehen, was auch, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt. Du kommst da rein, du hast eine Motion-Offense, alles klickt irgendwie ineinander in den letzten Jahren. Jetzt hast du so viele neue Spieler mit dabei, die das, glaube ich, auch alles erstmal verinnerlichen müssen. Ne? Deswegen, weiß nicht, wie geht's dir? Hast du bei den Warriors irgendwie so eine klare Struktur gehabt und hast gesagt, so stelle ich mir das Ganze vor?
Ja, also ich habe erstmal die klare Struktur aufgestellt, dass diese Mannschaft niemals in den Rebuild darf, solange Steph da ist. Also du kannst kein Jahr verschwenden. Das heißt, du musst kompetitiv sein. Dann habe ich mir überlegt, okay, kompetitive Warriors schaffen es von ihrer Offensive, von der Qualität an Spielern, die da ist, auf jeden Fall zumindest ins Play-In. Dafür sind sie meiner Meinung nach sonst zu gut. Also die rutschen nicht aus dem Play-In raus, außer es gibt gravierende Verletzungen. Und dann ist ehrlicherweise für mich der Schlüssel für die Warriors wirklich Andrew Wiggins. Also der hat in der vergangenen Saison zwar zum Glück dann wieder gespielt, ist aber komplett eingebrochen in seinen Leistungen. Also die schlechteste Feldwurfquote der letzten 3 Jahre, die schlechteste Dreierquote der letzten 3 Jahre, ist von 17, 18 Punkten im Schnitt auf 13 Punkte runtergefallen. Die Rebounds sind gefallen, die Assists sind gefallen, Blocks, Steals, alles ist nach unten gegangen. Und er war einfach überhaupt nicht der Spieler, der 2022 wurden sie Champion, ne?
Ja.
Der damals der zweitbeste Spieler dieser Finals war hinter Steph. Davon ist er so weit davon entfernt und wir wissen, dass eine Menge bei ihm persönlich passiert ist und das ist auch alles sehr traurig natürlich. Auf einem professionellen Level wäre es natürlich trotzdem cool, wenn er wieder an seine Leistungen anknüpfen kann von damals. Und er ist ja auch noch jung, also Andrew Wiggins, das ist zum Beispiel für mich ein Spieler, hättest du mir jetzt gesagt, Wiggins ist 32, hätte ich gesagt, ja, Wiggins ist 28. Nee, sorry, 29, okay. Wiggins ist 29, und der hat auf jeden Fall noch 2, 3 gute Jahre in sich. Und ich finde, er ist so ein bisschen der Schlüssel zu diesem Team, weil um die anderen mache ich mir keine Sorgen. Um Draymond und Steph mache ich mir keine Sorgen. Gary Payton, den zweiten hast du immer noch, der bringt dir eine Menge Defense. Du hast jetzt Kyle Anderson bekommen. Du hast Buddy Hield bekommen, wie du schon richtig gesagt hast. Du hast immer noch Kuminga, du hast immer noch Moody. Pochemski ist ein Riesenstil, den, glaube ich, keiner erwartet hat, dass der so viele Minuten spielen könnte. Trayce Jackson-Davis ist ein Big, der uns auf jeden Fall überzeugt hat. Gute Minuten, ähnlich wie Looney, wo du so denkst, ey, ich habe diese Namen noch nie gehört. Warum sind das die wichtigsten Bigs bei den Warriors? Aber sie spielen halt gut, sie passen gut ins System. Und für mich ist das Team zu gut, als dass sie jetzt aus den Play-ins fliegen. Aber sie sind auch nicht stark genug und ich habe vor allem nicht genug gesehen von Wiggins letztes Jahr, dass ich sage, sie sind in der Top 6 und damit außerhalb der Play-ins. Deswegen, ich finde unsere Analyse, unsere Positionierung eigentlich komplett fair.
Gut, damit sind die Lakers, Warriors, Kings abgehakt, in welcher Reihenfolge auch immer. Das ist eigentlich vollkommen egal, es entscheidet bloß darüber, wer halt im Play-In gegeneinander spielt. Jetzt ist die Frage, wen hast du als letzten Play-In-Kandidaten an der 7, wen hast du da gepickt?
Ja, das ist eben sehr, sehr schwer, weil das könnten jetzt auch wieder 3 Teams sein, dieser letzte Play-In-Spot. Ich bin bei den Pelicans gelandet.
Ich habe auch die Pelicans, ja.
Ah. Super. Ja, mega spannend, mega spannendes Power Ranking für die Leute.
Ja, wieso? Wir haben ja bisher fast keine Position gleich gehabt, immer mit 1 oder plus 1, minus 1 Unterschied. Aber ja, das ist stimmt. Ja auch irgendwo fast vollkommen klar. Nee, also ich habe auch die Pelicans. Warum hast du sie da? Also, warum hast du sie nicht höher? Warum hast du sie nicht niedriger?
Ehrlich gesagt, weil die Teams drüber besser sind. Das ist fast der einzige Grund. Also ich finde das Pelicans-Team eigentlich ziemlich geil. Das Einzige, was sie nicht haben, ist ein Center. Sie haben sich Daniel Theis geholt, okay. Aber sonst haben sie nicht wirklich einen Big Man neben Zion. Dann haben wir sie noch nicht zusammen gesehen. Also gerade hier DeJounte Murray in diesem Team haben wir noch nicht gesehen. Sollte eigentlich gut funktionieren, weil jetzt haben sie endlich einen richtigen Point Guard, einen All-Star-Point Guard, der dir 20 Punkte geben kann, aber auch geile Defense. Dann die Defense mit Herb Jones und Trey Murphy ist einfach nur abartig geil. Also, ich weiß, bei wem hast du gerade gesagt, Perimeter-Defense gefällt dir nicht so gut?
Bei den Kings.
Ja, ja, kann auch sein. Und dann gucke ich mir die Perimeter-Defense an von den Pelicans und denke mir, ja, das ist der feuchte Traum von jedem NBA-Spieler, von jedem NBA-Fan. Also Herb Jones, ja. DeJounte Murray, Trey Murphy, ey, was du da an Defense bekommst. Alvarado haben sie immer noch, der einfach ein unglaublich nerviger Spieler ist, wenn er nicht in deinem Team ist. Aber ich glaube, in deinem Team liebst du den abgöttisch für das, wie der spielt, mit was für einem Einsatz, wie der seine Mannschaft immer pusht. Und dann hast du immer noch einen CJ McCollum, der jetzt eben nicht mehr so viel Point Guard spielen muss. Du hast Zion, der hoffentlich so langsam die Kurve kriegt für seine Karriere. Ein Faktor, den wir jetzt noch nicht genannt haben und der wahrscheinlich auch ja ein Störfaktor werden könnte, ist Brandon Ingram. Einfach weil da auch bekannt ist, dass sie ihn seit 2 Jahren versuchen zu traden und ihn will keiner.
Ja.
Und jetzt läuft sein Vertrag aus nach dem Jahr. Ich glaube, die werden alles dran setzen, ihn zu traden. Also er ist für mich auch ganz großer Trade-Kandidat bis zur Deadline. Und das könnte halt so ein bisschen Unruhe bringen. Und vor allem ist die Frage, wen kriegen sie für Brandon Ingram? Da muss man da wieder gucken, wie sich der Spieler ins Team einfügt. Aber abgesehen von der Brandon Ingram-Personalie finde ich die Pelicans wirklich stark. Die können sehr gut verteidigen und haben mit Zion einen im besten Fall All-NBA-Spieler. Ja, deswegen, ich bin überzeugt von ihnen und ich habe sie nur nicht höher, weil die Teams drüber einfach noch besser sind und ich nicht sagen kann, dass die Pelicans besser sind als eins meiner nächsten 6 Teams.
Ja, mir gefällt bei den Pelicans eigentlich wirklich bloß der Frontcourt und vor allen Dingen die Center-Position nicht, aber ansonsten alles andere ist man, glaube ich, mit DeJounte Murray nochmal auf jeden Fall einen Ticken stärker. Vor allen Dingen CJ McCollum nicht mehr die ganze Zeit als Point Guard spielen lassen zu müssen. Das wird er, glaube ich, alleine schon helfen. Fitter Zion wird definitiv helfen, da muss man halt schon drauf hoffen. Sondern ansonsten ist dieses Ziel Platz 7 auch auf jeden Fall nicht einfach mal so ein Vorbeigehen zu erreichen. Aber ansonsten stimme ich Björn da an allen Punkten zu. Die Pelicans, Thema Spacing ist vielleicht noch, ja, DeJounte Murray ist jetzt nicht der in einem hohen Volumen sich den Dreier selbst kreieren kann. Da kann es vielleicht unterm Korb dann auch vielleicht hier und da mal ein bisschen enger werden. Aber von der Defense her sieht das alles schon sehr, sehr, sehr gut aus. Brandon Ingram, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Das könnte echt während der Saison ein spannender Case sein. Aber mir fällt auch gerade überhaupt nicht ein, für wen man den traden könnte. Zach LaVine ergibt keinen Sinn für die Pelicans. Jimmy Butler ist viel zu alt. Lauri Markkanen hat jetzt erst verlängert. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht.
Markkanen wäre so geil neben Zion. Das wäre ein geiler Trade, aber das macht Utah nicht. Was haben die davon?
Ja, und außerdem würde Danny Ainge schon wieder sagen, ich will Brandon Ingram und ich möchte ungefähr deine Seele, deine Leber und alle Picks, die du hast.
Ja, sie haben ihren 25er Pick, ihren 27er Pick, 28, 29, also die könnten schon 2, 3 First-Rounder geben. Ist die Frage, ob das beide Seiten machen wollen. Aber Markkanen würde geil fitten. Ja, das gefällt mir auch.
Es wäre ein geiler Fit. Gut, dann sind wir durch mit den ganzen Play-In-Teams und kommen rein in die direkten Playoff-Ränge. Und genau, da Björn das gerade die 7 gemacht hat, mache ich die 6. Und ja, es gibt natürlich den Megasprung. Sowas passiert nur, wenn ein Team aufgrund Verletzungen eine Saison gespielt hat, die ja so normalerweise niemals passieren würde. Und es sind bei mir jetzt an der 6 die Memphis Grizzlies. Sie sind wieder zurück. Fast alle Verletzungen sind ausgeheilt und auskuriert. Deswegen gibt's hier mal direkt fett 21 Siege obendrauf von mir im Vergleich zur letzten Saison. Damit stehen sie bei 48. Haben 56 Siege geholt, als sie das letzte Mal komplett fit waren. Da wollte ich noch nicht hingehen, weil wenn ich schon wieder sehe, dass Ja Morant in seinem ersten Preseason-Game schon wieder umknickt und schon wieder raus muss und du dir schon wieder denkst, das kann jetzt nicht wahr sein, dann bin ich da trotz allem immer noch ein bisschen vorsichtig bei den Memphis Grizzlies, die da wirklich in den letzten 1,5 bis 2 Jahren echt extrem Pech hatten. Aber man darf wirklich nicht vergessen, dass Memphis ein Regular-Season-Powerhouse ist, was so gut funktioniert und auch von der Teamzusammenstellung her einfach offensiv und defensiv alles mitbringt, um während der Saison sich da unter die Top 6 festzubeißen. Auch Ja Morant, ich weiß, die letzten 2 Jahre, er hat viel Kritik einstecken müssen und trotz allem darf man nicht vergessen, dass dieser Typ ein Top-3-Point-Guard ist in der Liga, wenn der komplett fit ist. Seine Athletik, seine Beschleunigung, seine Hangtime up and under. Dieser Mann ist einfach der absolute Wahnsinn. Desmond Bane an der Seite, dann Gigi Jackson hat sich jetzt leider verletzt. Weiß gar nicht, wie lange der raus ist. Auf jeden Fall ist er erstmal raus. Triple J, du hast jetzt Zach Edey mit dazu bekommen, der auch schon seine ersten Preseason-Games gemacht hat. Ich glaube, das ist der Spielertyp, den man auch unbedingt haben wollte, weil natürlich auch Ja Morant es liebt, dass einfach an der Birne da ein 2,16 Meter Typ steht mit 130 Kilo und der den Weg frei blockt. Es gibt halt nichts Schöneres. Und deswegen, mal gucken, ob es noch einen Trade gibt für Marcus Smart. Da gibt es aktuell Gerüchte mit den New York Knicks. Aber an sich habe ich die Memphis Grizzlies wieder dabei unter den Top 6 in den direkten Playoff-Rängen und genau, gebe ihnen 48 Siege. Und Björn hat sie auch unter den Top 6, weil du hast sie noch nicht erwähnt. Jetzt bin ich gespannt, ob du sie vielleicht sogar noch höher hast.
Ich habe sie auf jeden Fall noch höher. Ich komme gleich dazu. Ich habe gerade gesehen, Gigi Jackson 3 Monate raus.
Ja, das war eine schlimme Verletzung.
Das ist tough. Ja.
Was steht dabei, was er hat?
Hatte eine erfolgreiche Procedure, also Operation to repair a broken fifth, bla bla bla, in his right foot. Also irgendwas im rechten Fuß. Und war wahrscheinlich gebrochen, irgendein Knochen. Und wurde jetzt repariert, 3 Monate raus. Aber okay, Gigi Jackson ist jetzt zwar letzte Saison großer Spieler für sie gewesen, aber jetzt in der neuen Saison, glaube ich, wird seine Rolle eher nicht so groß sein.
Dann sage ich euch jetzt, wen Björn an der 6 hat, und zwar die Phoenix Suns zu 1000%.
Stark, ja. Habe ich. Ich habe die Suns an der 6, sehr, sehr gut, sehr, sehr richtig. Ja, ich kann eigentlich alles unterschreiben, was du zu den Grizzlies gesagt hast, und würde einfach nur noch dazu ergänzen, dass ich glaube, dass ich mehr an sie glaube als an meine 6, die Suns, und meine 5 nehme ich jetzt vorweg, die Nuggets.
Mhm.
Ich glaube, dass sowohl die Suns als auch die Nuggets einfach relativ dünn sind in ihren Rotationen und dass das über eine ganze Saison verdammt eng werden kann, da wirklich diese Siege zu erzielen. Und ich glaube, die Grizzlies sind tiefer, jünger, spritziger und haben mehr Bock auf eine Regular Season als jetzt so ein Team geführt von Jokic oder ein Team geführt mit Kevin Durant, der einfach überhaupt gar nicht wahrscheinlich die Ambition hat, jetzt unbedingt, wir müssen Top 3 gehen. Da schätze ich die Grizzlies einfach viel hungriger ein. Deswegen gehen die für mich auch höher und ich habe sie an der 4. Aber alles andere, was du zu den Grizz gesagt hast, stimmt so. Deswegen kann ich das abkürzen. Zu den Suns. Ich habe vor allem eine Menge, wie sagt man, Optimismus, was die Suns angeht. Und ich gehe sogar so weit, dass die Suns für mich ein Championship-Contender dieses Jahr sind. Und ich meine wirklich ein Chip-Contender. Die haben ein gutes Roster. Ja, Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, KD, Nurkic, Tyus Jones, für mich der absolute X-Faktor. Dann hast du noch Josh Okogie, Royce O'Neal, Mason Plumlee, Monte Morris. So, das wird mehr oder weniger deine Rotation sein. Es ist über eine ganze Saison mit Leuten wie Booker, Beal und Durant, die verletzungsanfällig sind, natürlich ein bisschen risikoreich, da jetzt zu sagen, die gehen Top 3 oder die sind eins der besten Teams der Liga. Deswegen gehe ich da auch nicht hin. Aber sie sind für mich ein Team, was nicht ins Play-In muss. Und sie sind eine Mannschaft, die, wenn sie gesund sind in den Playoffs, die Playoffs gewinnen können. Gehe ich echt davon aus. Weil ich glaube, dass Tyus der perfekte Point Guard ist für diese Mannschaft. Der begeht so wenig Turnover, spielt dabei aber so viel Assists, braucht den Ball fast nicht, ist super effizient von der Dreierlinie und aus dem Feld. Der ermöglicht es Booker, wieder mehr auf Shooting Guard zu gehen, was Bookers natürliche Position ist. Grayson Allen hat letztes Jahr die Liga im Dreier-Shooting angeführt. Royce O'Neal trifft den Dreier. KD ist sowieso KD. Nurk ist ein guter Center, kein herausragender Center, aber ein guter Rose-Center, der Größe bringt, der Physis bringt. Du hast Plumlee als Backup dahinter. Das heißt, diese ganzen Big-MVPs können dich jetzt auch nicht komplett zerfetzen, wenn du die beiden auf dem Feld hast. Und ich glaube wirklich an diese Mannschaft. Für mich ist der einzige Faktor noch, geht Bradley Beal auf die Bank. Weil damit funktioniert nur mein System. Ich brauche Beal von der Bank. Und es kann sein, dass ich damit ein bisschen bescheuert klinge, weil Beal verdient 50 Millionen im Jahr. Aber der beste Basketball der Suns ist mit Beal auf der Bank als Six-Man, Tyus Jones und Devin Booker auf Point Guard und Shooting Guard.
Mhm.
Und dann sage ich, die sind Championship-Team.
Es ist so witzig, dass ich die Suns an der 5 habe und du hast sie an der 6. Du hast aber gerade argumentiert, als wären sie an der 5. Und ich habe im Kopf gerade irgendwie so, warte mal, habe ich sie jetzt an der 5 oder an der 6? Ich kann viele Punkte unterstreichen von dir. Ich glaube auch, dass die Phoenix Suns aufgrund der letzten Playoffs natürlich jetzt erstmal in der Bringschuld sind. Du hast dich 4-0 weghauen lassen von den Timberwolves. Sowas kann immer mal passieren. Die Defense der Timberwolves in dieser Serie war der absolute Wahnsinn. Man hat da keine Lösungen gefunden. Man hat ja auch einen neuen Head Coach. Ich bin kein großer Freund von Mike Budenholzer während der Playoffs, aber Mike Budenholzer ist jemand, der ein Team sehr, sehr gut in der regulären Saison coachen kann. Erster Punkt, falls der ein oder andere vergessen haben sollte, dass es neue Head Coach dort gibt. Weil manchmal ist die Offseason so lang, dass ich selber überlegen muss, warte mal, ist noch, Frank Vogel ist nicht mehr da, richtig, Mike Budenholzer. Tyus Jones wird auf jeden Fall helfen während der regulären Saison. Ich glaube, dass Tyus Jones ein Spieler ist, der dann aber in den Playoffs schwierig zu spielen sein könnte. Aber das ist jetzt noch kein...
Wie kommst du darauf?
Weil Tyus Jones defensiv einfach zu leicht zu überspielen ist. Also Tyus Jones ist halt auch nicht der größte.
Okay.
Man muss generell sagen, dass die Phoenix Suns keine tolle Defense haben. Also bei all ihrer offensiven Qualität bist du da trotz allem auch mit Nurkic und so weiter, bist du jetzt auf jeden Fall keine Top-10-Defense.
Da bin ich bei dir. Ich würde aber argumentieren, dass sie trotzdem Leute haben wie Okogie und Royce O'Neal. Und Grayson Allen teilweise, die bestimmte Matchups sehr, sehr gut verteidigen können, gerade so Scoring Wings in der Western Conference.
Sorry, hast du eigentlich gesehen, was für Grayson Allen, hat der irgendwie genascht über den Sommer oder sowas? Der sitzt auf der PK und hat plötzlich einen 50er Ärmel am Start. Ey, ich hab echt geguckt, ist das fake? Ist das ein Filter? Ey, der underhockt da, als wenn er Mini-Zion wäre. Ey, bitte schaut euch das mal an.
Geil. Nee, das hab ich noch nicht gesehen. Aber das spielt mir ja direkt in die Karten. Und ich glaube auch, ähnlich wie die Mavs, über die wir sicherlich gleich reden werden, die Mavs haben ja auch keine elitäre Defense. Die sind ja weit davon entfernt, jetzt vor allem mit Clay. Trotzdem haben wir sie als eins der Top 4, Top 5 Teams jetzt mit dabei. Ich glaube nicht, dass du so krass angewiesen bist auf die Defense, wenn deine offensive Feuerpower so überragend ist wie bei den Suns. Und du hast halt nun mal zwei Leute, die dir 40 geben können in einem Playoff-Spiel. Du hast einen Bradley Beal, der ein geiles Playoff-Spiel haben kann. Der hat, glaube ich, auch 44% Dreier getroffen in den Playoffs, auch wenn es ihn am Ende nichts gebracht hat. Ich glaube, du musst die Suns erstmal outscoren. Und deswegen mache ich mir nicht so viel Gedanken um die Defense. Plus, es gibt ja ein paar gute Defender. Vielleicht nicht alle, aber ein paar gute Defender gibt's. Es gibt auch immer noch KD. Mit seiner Länge macht das vielen Leuten schwer. Also ich würde die Defense nicht zu krass in dem Fall gewichten, weil die Offense meiner Meinung nach das übertrifft.
Aber was haben wir denn in den Playoffs gesehen? Da haben wir auch gedacht, dass die Scoring-Power der Suns so groß ist und dann hat man von den Timberwolves 4-0 auf den Sack bekommen. Also deswegen...
Ja. Aber da hatte ich keinen Tyus Jones. Da hatte ich keinen Tyus Jones.
So gut ist Tyus Jones dann auch wieder nicht, auch wenn der Vertrag natürlich...
Warte ab.
Aber das ist auch witzig, ich habe die an der 5 und Björn hat die an der 6 und ich muss jetzt hier, die Argumentation ergibt überhaupt keinen Sinn. Machen wir mal weiter. Du hattest in der 6, hattest du die Suns, du hattest in der 5, hattest du die Nuggets, hast du gesagt.
Ja, genau, ich habe da Denver, ich habe schon so oft über Denver jetzt zuletzt geredet, deswegen ganz kurz, für mich sind sie einfach schlechter geworden die letzten 2 Jahre. Jokic ist natürlich immer noch der beste Spieler der Liga oder einer davon. Jedes Team mit Jokic ist auch immer ein Playoff-Contender Minimum, Championship-Contender vielleicht. Die Nuggets sind einfach gefangen in diesem komischen Ding, wo sie einige Veterans haben und dann haben sie diese ganzen Youngsters, die sie null entwickelt haben, bisher auf Christian Brown.
Aber jetzt müssen.
Ja, und jetzt müssen und jetzt darauf angewiesen sind. Und sorry, ich habe das halt schon gesehen bei den Warriors, die mir 3 Jahre erzählt haben, ja, und jetzt entwickeln wir Moody, Kuminga und Wiseman. Und das hat nicht so funktioniert. Und der Einzige, den du bisher spielen kannst, wirklich konstant, ist Kuminga. Wiseman ist mittlerweile weg. Moody ist noch nicht so entwickelt, dass du sagen kannst, der gibt mir Playoff-Minuten oder Finals-Minuten. Deswegen, ich bin kein Fan davon, zu sagen, ich entwickle jetzt mal nebenbei in meiner kompetitiven Saison meine jungen Spieler. Es hat nicht geklappt bei den Warriors und ich glaube ehrlich gesagt noch weniger dran, dass es bei den Nuggets klappt, weil ich weiß nicht, ob das Niveau von Watson, Strotter und Christian Brown das gleiche Niveau ist wie Moody, Kuminga und Wiseman. Ich glaube, wenn wir die nebeneinander stellst, würden alle den Warriors-Core nehmen, wenn wir noch nicht die Zukunft von den Warriors wüssten, weil da sind wir schon weiter in der Entwicklung. Deswegen, ich habe sie an der 5, sie sind Playoff-Team, sie sind ein Conference-Finalist von mir aus, aber ob ich sie in den Finals sehe oder ob sie jetzt ein Top-4-Team sind im Westen, sehe ich einfach nicht. Dafür sind sie mir zu schwach.
Also ich habe den Nuggets noch den Heimvorteil gegeben. Ich habe sie an der 4, habe ihnen aber auch schon ordentlich Siege abgezogen. Habe sie nur bei 51 Siegen. Das sind -6 im Vergleich zum Vorjahr. Die letzten beiden Jahre einfach 2 wichtige Spieler verloren mit Bruce Brown und mit KCP. Jamal Murray gefällt mir einfach schon seit Monaten nicht. Und das hat jetzt nicht mal nur was mit Olympia zu tun und auch mit der Playoff-Performance. Das waren 2 coole Game-Winner, aber overall will ich erstmal sehen, dass Murray wieder zu seiner alten Form findet und dann hat Björn gerade den wichtigsten Punkt angesprochen. Also anstatt jetzt einfach erfahrene Spieler, musst du jetzt auch einfach mal schwierige Spiele hinnehmen, die du vielleicht verlierst, weil du einfach junge Spieler entwickeln musst. Und dann nehmen halt junge Spieler mal 3, 4, 5 Würfe, die dir halt einfach wehtun und vielleicht auch ein Spiel kosten können. Und diese 3 Faktoren, die ich jetzt gerade eben aufgezählt habe, die reichen mir auf jeden Fall, um zu sagen, dass die Denver Nuggets nicht mehr dieses Regular-Season-Powerhouse sind, wo ich sage, die holen locker ihre 55 Siege. Das glaube ich nicht mehr. Deswegen habe ich sie an der 4. Genau, ich habe die Memphis an der Grizzlies an der 6, die Suns an der 5, die Nuggets an der 4. Und jetzt müsste Björn wahrscheinlich die Grizzlies an der 4 haben, denke ich mal.
Genau, hatte ich auch schon gesagt. Ja, ja, die Grizzlies an der 4. Ich habe auch vorhin schon dazu was gesagt, deswegen können wir eigentlich direkt weitermachen. Gehen in die Top 3. Da bin ich gespannt, wie die Reihenfolge ist. Ich habe an der 3 die Wolves.
Mhm, habe ich auch.
Ja. Western Conference Finalist letztes Jahr. Natürlich jetzt der Cat Trade wirft so ein paar Fragezeichen auf. Wie gut wird das funktionieren mit Randall? Aber am Ende des Tages, dieses Wolves-Team ist so gut und so tief. Die haben jetzt noch Dante DiVincenzo mit dazu bekommen. Also selbst wenn Randall gar nicht funktioniert, dann hast du immer noch Dante als Free-and-D-Player dazu bekommen. Du hast, sollte Randall, wie gesagt, nicht funktionieren, hast du immer noch Naz Reid, der von der Bank kommt, der nur darauf wartet, Starterminuten zu bekommen. Und dann hast du McDaniels, du hast, wie heißt er hier, Dillingham gedraftet, der, glaube ich, gut sein kann von der Bank für sie in Strecken. Dann hast du immer noch Nikhil Alexander-Walker, der dir vielleicht nicht immer gute Offense bringt, aber immer gute Defense. McDaniels ist ein Monster in der Defense, haben wir letzte Playoffs gesehen. Und Ant ist einfach ein MVP-Kaliber-Spieler mittlerweile. Und das alles zusammen mit Goberts Defense, die ja vor allem in der Regular Season auch immer sehr dominant ist und erst in den Playoffs wirklich auseinandergenommen wird. Ich glaube, die Wolves sind viel zu gut, als dass sie runterrutschen von der 3, selbst wenn das Randall-Experiment jetzt nicht so gut läuft. Und wenn es gut läuft, dann könnten sie sogar an die 2 gehen.
Ja, also ich glaube auch, dass die Timberwolves wieder eine Top-3-Defense stellen werden in der Liga. Ja. Sie bringen einfach alles mit, vor allem ihre Perimeter-Defense und mit Rudy Gobert als Anker unterm Korb. Offensiv, glaube ich, wird das erstmal ein paar Wochen dauern, bis es dann so funktioniert oder bis man dann rausgefunden hat, was dann auch überhaupt funktioniert. Denn das Thema Spacing ist auf jeden Fall ein Thema mit Julius Randle und mit Rudy Gobert vorne im Frontcourt. Und Naz Reid wird alles tun, um eine geile Saison hinzulegen, denn der hat nächstes Jahr eine Player-Option. Und der weiß ganz genau, auf dem Vertrag, auf dem der gerade rumläuft, wenn der jetzt nochmal eine gute Saison hinlegt, dann kannst du den Vertrag in die Tonne hauen, dann verdient er da auf jeden Fall viel, viel mehr. Ich habe den Timberwolves insgesamt 3, 4 Siege abgezogen, auch einfach, weil ich an die Offense nicht von Anfang an so glaube, dass ich sage, dass das perfekt funktioniert. Defensiv bleibt es aber natürlich im Powerhouse. Man darf nicht vergessen, dass Ant immer noch 22 Jahre jung ist. Ich glaube tatsächlich, oder? 22 ist...
Immer noch? Ist er nicht 23?
23, ich schau ganz kurz nach. Genau, 23 ist er geworden vor 80 Tagen. Der wird natürlich sich auch nochmal weiterentwickeln. Also und deswegen, die Timberwolves waren letztes Jahr auch an der 2? 3? Wo waren die Timberwolves? 2,
ich
oder?
Ich kann schnell nachschauen. Ich meine 2, ja, warte, ich gucke.
Ja, ich glaube, sie waren an der 2.
Ja, haben wir sofort. Moment. Western Conference. 24. Waren sie an der 3? Tatsächlich.
An der 3.
Okay. Ey, es ist,
die Nuggets waren an der 2.
Die Nuggets waren an der 2,
ja, genau.
Richtig.
Ja. Ja. Okay.
Dann leg mal vor, deine Nummer 2.
Ja, gut, das ist jetzt nicht so mega spannend, weil jeder weiß, dass OKC ganz klar die 1 ist und alles andere würde mich wundern. Deswegen sind die Mavs dieses Jahr an der 2. Es gibt echt ein großes Fragezeichen, was ich habe. Und Björn hat das schon vorhin angeschnitten, als er gesagt hat, wir sprechen ja später noch über die Mavs und da reden wir auch über die Defense. Und das müssen wir tatsächlich tun, denn die Defense der Mavs, das wird schon echt spannend. Also die Kombination aus Doncic, Kyrie und sorry Leute, Clay. Also ob das so gut funktioniert, vor allen Dingen im Closing Lineup, da habe ich große Zweifel. Aber auf der anderen Seite, es ist natürlich offensiv eine unglaubliche Qualität, die man da auf dem Feld hat. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass Klay Thompson einfach nochmal eine richtig gute Saison spielen wird. Weil das ist einer der besten Shooter of all time. Es ist jemand, der extrem gut aus dem Catch-and-Shoot heraus funktioniert. Und Luca ist einer der besten Assistgeber, die es gibt, wenn es darum geht, Leute im Catch-and-Shoot zu finden. Man hat Najee Marshall mit dazu bekommen. Und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, die letzte Saison, die Mavs waren schon so gut, obwohl sie eigentlich erst nach der Trade-Deadline so richtig gut wurden. Und das war aber halt nur eine Saisonhälfte. Und jetzt hat man meine komplette Saison mit diesem ganzen Team, mit Klay Thompson, Najee Marshall, mit einem PJ Washington, mit einem Gafford, mit einem Derek Lively, der uns, glaube ich, allen wirklich viel Spaß gemacht hat und, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel Potenzial mitbringt. Und deswegen gebe ich den Mavs nochmal 3 Siege mehr als letzte Saison. Ich erwarte eine MVP-Season von Luka. Und sollte er es an die 2 packen, dann wird es auf jeden Fall schwer, an ihm vorbeizukommen. Mal gucken, was dann andere Kandidaten wie Shea und Jalen Brunson so veranstalten. Aber genau deswegen habe ich die Mavs an der 2. Und wenn alle gesund und fit bleiben, Tim Hardaway Jr. ist nicht mehr da. Yes, Sir! das heißt, mit dem würde ich mich nicht mehr rumärgern in zukünftigen Mavs-Talks. Genau, ich habe sie an der 2. Mhm. Und Björn auch, denke ich.
Yes, ich habe sie auch an der 2. Ich glaube, die größte Storyline, und die Mavs-Fans werden sich so unendlich freuen, das wird wahrscheinlich die erste Doncic-MVP-Season. Weil wenn du dir anguckst, in der Eastern Conference, wir haben immer dieses Problem bei den Celtics, dass da nicht wirklich ein MVP klar hervorsticht. Bei den Knicks bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass es da auch extrem verteilt sein wird vom Scoring her. Wir haben Brunson auch noch nicht mit Cat gesehen. Ich glaube, die kommen auch viel über ihre Defense. Deswegen wird das auch nicht so sehr ins MVP-Rennen stechen. Und auf der anderen Seite, in der Western Conference, das ist halt so klar. Also bei OKC Shea und bei den Mavs Doncic, ich glaube, es wird wirklich zwischen den beiden am Ende sein. Und Doncic, ey, ich habe es vorhin gesagt, der die letzten 4-5 Jahre schon MVP-Seasons gespielt, der hatte nie die Bilanz. Jetzt ist es endlich soweit und ich glaube, er geht auch dafür. Ich glaube, er geht für den MVP. Defense bin ich voll bei dir, die wird am Perimeter richtig schwach. Das Gute ist, dass halt dahinter ziemliche Monster stehen. Also Lively, Gafford, das gefällt mir schon ziemlich gut als Rim-Protection hinter einem. Es erinnert mich fast ein bisschen an diese Jazz-Teams damals mit Gobert und Donovan Mitchell, wo Donovan Mitchell halt auch gerne mal nicht komplett mitgegangen ist, weil er halt wusste, ja, da hinten steht Gobert, was willst du machen? Ja. Und Gafford und Lively sind halt auch athletische Monster. Ich habe gar nicht viel zu ihnen zu sagen, weil du schon alles gemacht hast. Mir tut nach wie vor Derek Jones irgendwie leid und es tut mir weh, dass sie ihn verloren haben. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Auf der anderen Seite mit Clay verbesserst du dich halt so exorbitant im Shooting, dass du es wahrscheinlich doch machen musst. Und ich glaube auch, dass Clay jetzt abseits von dem Warriors-Druck und als dritte, vierte Option eher bei den Mavs deutlich besser aussehen wird. Und du spielst halt wirklich, Doncic. Das heißt, anders als bei den Warriors, wo du dich als Clay noch viel frei machen musstest, indem du halt um Blöcke cuttest und so weiter. Ich glaube, bei Doncic ist es einfach, warte, bis er in die Zone zieht und er dich in der Corner stehen sieht. Mhm. Weißt du, das ist ein ganz anderer freier Wurf, der dir da erspielt wird von deinem Point Guard im Vergleich zu dem Warriors-System, wo du noch sehr viel laufen musst und selber cutten musst. Eine Schnelligkeit und eine Fähigkeit, die er einfach über die Jahre und mit seinen Verletzungen verloren hat. Und ich glaube, das wird ihm richtig gut tun, da einfach immer frei PJ Tucker-Style Corner-Dreier ballern zu können. Also ja, die Mavs werden sehr gut sein und bei denen gilt das Gleiche, was ich vorhin über die Suns gesagt habe. Die offensive Power wird so überragend sein, dass die Defense gar nicht so ins Gewicht fällt. Das kommt frühestens in den Playoffs mal zu Trage, aber in der Saison, ey, bitte outscore erstmal die Mavs, bevor du mit mir über Defense redest. Ich glaube nicht, dass die viele Spiele verlieren.
Ja. Ja, dann mach den Case für Platz Nummer 1, damit ich das nicht auch wieder vorwegnehme, aber da sind wir uns auch einig mit OKC. Warum sind sie die Nummer 1 in der Western Conference?
Meiner Meinung nach mit Abstand das talentierteste Team mittlerweile. Die Ergänzungen von Hartenstein und Caruso sind einfach nur noch insane und unfair, solche Spieler jetzt dazu zu bekommen. Du hattest nämlich noch genau eine Schwachstelle in dem OKC-Roster letztes Jahr, dass du nicht so wirklich eine Verwendung hattest für Giddy. Und den tauschst du jetzt einfach mal 1-1, ohne einen Pick zu verlieren, für Alex Caruso, den vielleicht einen der besten Wing-Verteidiger und 3-and-D-Player, die du nur haben kannst. Dann bist du bei Chet Holmgren immer noch in seiner zweiten Saison, die er jetzt spielt. Jalen Williams, der andere Jalen Williams, die werden alle noch so große Schritte machen in ihrer Entwicklung. Du hast schon den SGA in MVP-Form, selbst der ist noch nicht in seiner Prime, der macht noch Schritte nach vorne. Du bekommst den Clippers-Pick, also du bist einfach stacked für die Zukunft ohne Ende und sie werden eine abartig gute Defense haben, sie werden eine sehr starke Offense haben. Sie haben sich, wie gesagt, mit Hartenstein an den Brettern jetzt nochmal verstärkt, Offensiv-Rebounding von einem anderen Planeten. Chat noch eine gute Alternative gegeben auf Big hinter Chat. Ich finde es herausragend. Für mich das gestackteste Team neben den Celtics.
Ja, und für mich sind die auch
und mit New York vielleicht. Ja,
ja. Für mich sind sie auch mit Abstand das Team, was, glaube ich, die meisten Siege holen wird im Westen. Es ist auch das tiefste Team der gesamten Liga. Also man muss auch ehrlich sein, dass die Verletzungen auffangen können wie kein anderer. Die einzige Verletzung, die man nicht auffangen könnte, das wäre natürlich logischerweise Shea, weil das ist einfach ein Top 5 Player.
Top 5.
Da ist man sich, glaube ich, mittlerweile, wir beide hatten ihn auch in den Top 5. Ja, ansonsten, man hat alle Schwachstellen beseitigt. Man hat Alex Caruso dazu geholt. Thema Rebounding, man hat Hartenstein dazu geholt. Also am offensiven Brett springt der jetzt dann auch noch rum. Dieses Team ist wirklich, kann vielleicht den ganz, ganz großen Sprung noch nicht schaffen, sprich die Championship zu gewinnen, weil sie vielleicht alle noch zu grün hinter den Ohren sind. Aber ey, Sam Presti, der Laden läuft, die Verträge sind geil. Cooper Flagg steht vielleicht schon an durch den Clippers-Pick. Rein theoretisch könnte auch Sam Presti einfach sagen, hey, scheiß drauf, ich gebe euch 10 First-Round-Picks, reicht es? Oder machen wir 12, 13? Wer auch immer diesen Pick haben wird. Ja, nee, ansonsten. Ich mag auch einfach die Konstellation. Das ist für mich ein Team, was eine Top-5-Offense und eine Top-5-Defense stellen kann in der nächsten Saison. Man hat mit Shane einen MVP-Kandidaten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie die meisten Siege holen in der gesamten NBA, wenn alles super läuft. Und Björn hat gerade irgendwas entdeckt anscheinend, weil er sich die Augen zuhält. Was hast du gegeben?
Ich habe gerade, weil du gesagt hast, sie werfen 10 Picks mit rein, ich habe mir gerade die Pick-Situation bei den OK City Thunder angeschaut und das ist einfach nur gestört. Die haben in der neuen Saison, also jetzt in 2025, haben die 6 First-Rounder.
Ja.
6 Stück. Klar, der ein oder andere ist vielleicht ein bisschen protected, aber 6 First-Rounder. In 2026 haben sie 6 First-Rounder. In 2027 3, in 28 3, in 29 2, in 30 2. Ey, die sind so stacked an Picks, wirklich. Es gibt, wenn das die Währung ist der NBA, dann ist Sam Presti wirklich so ein Rapper, der gerade so sein ganzes Cash zählt vor den anderen.
Ja.
Und einfach so flext im Stripclub.
Monopol auch.
Das ist ja so krank. Und jetzt auch noch dieser Clippers-Pick. Ey, wirklich, wenn die Clippers abkacken und die denen Cooper Flagg bringen, das wäre unfassbar.
Oder er sagt in einem Jahr, in 2 Jahren, hey Giannis, ach, du hast keinen Bock mehr in Milwaukee, du, kein Problem.
Wir sind auch ein kleiner Markt, wo keiner zuguckt.
Genau, richtig. Also, das ist
auch stark, ja.
Ja, also, es sind wirklich nur noch kleine Moves, bis Sam Presti dieses Puzzleteil fertig bekommt. Und wenn das dann mal steht und die Verträge stehen, dann ist es eigentlich das Team, wo du am ehesten sagen kannst, es könnte mal wieder eine Dynasty werden, selbst in der heutigen NBA. Ja. Wir sind uns beide einig, sie sind ganz klar die 1 in der Western Conference, Tiefe, Paket, Offense, Defense, alles passt einfach. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison für die Oklahoma City Thunder. Und damit sind wir durch mit unserem Western Conference Power Ranking und machen genau wie letzte Woche einmal ganz kurz, dass wir nochmal die Reihenfolge durchgehen, weil das dann zwischenzeitlich vielleicht auch immer so ein bisschen untergeht. Wir machen es auch ohne Prank, versprochen.
Nie ohne Prank.
So. Ja, weil wir letzte Woche doch gesagt haben, stell dir mal vor, du prankst und dann sagst du, okay, an der 15 habe ich die Lakers, an der 14 die Golden State Warriors.
Okay, pass auf, dann haue ich wieder die Frage raus. Okay, Max, dann gib mir einmal dein Power Ranking für die Western Conference.
Ich habe ganz unten im Keller an der 15 die Blazers, dann an der 14 die Utah Jazz, die Spurs machen zwar einen großen Sprung, aber trotz allem ist es am Ende nur die 13, die Clippers fallen komplett ab an die 12, die Rockets das einzige Team. Okay, lass es uns nochmal von vorne machen, ich habe gerade irgendwie komplett den Faden verloren, lass es nochmal machen. Also an der 15 habe ich die Blazers, an der 14 habe ich die Utah Jazz. Ich gebe den Spurs zwar mehr Siege, reicht trotz allem bloß für die 13. Die Clippers fallen ab an die 12, glaub einfach nicht an das Team. Die Rockets an der 11, dann das super spannende Play-In. Ich habe an der 10 die Kings, an der 9 die Warriors, an der die Lakers an der 8, an der 7 die Pelicans und dann meine sicheren Playoff-Teams wären an der 6 die Memphis Grizzlies, die Suns an der 5, die Denver Nuggets an der 4, an der 3 die Timberwolves, an der 2 die Mavs und dann relativ eindeutig an der 1 die Oklahoma City Thunder. Wie sieht dein Ranking aus?
Okay, mein Power-Ranking im Westen. An der 15 die Jazz tanken, Nummer 14 die Blazers werden wohl tanken, an der 13 Hot Take, die Clippers kacken komplett ab, an der 12 die Spurs, es reicht für Wemby noch nicht im Play-In, an der 11 die Rockets, knapp gescheitert am Play-In, dann Play-In-Teams, 10 die Lakers, 9 die Warriors, 8 die Kings, 7 die Pelicans, alles sehr, sehr eng, kann sich auch verschieben. Gesetzte Playoff-Teams, Nummer 6 die Suns, Nummer 5 die Nuggets, Nummer 4 wieder gesunde Grizzlies mit einem hoffentlich guten Ja Morant, Nummer 3 die Wolves, Nummer 2 die Mavs, Doncic geht für den MVP und Nummer 1 mit weitem Abstand das beste Team in der Western Conference, die OK City Thunder.
Yes. Yes. Kann ich meins nochmal machen, nachdem du gerade deins gemacht hast?
deins war stark, du hast alles gesagt.
Ja, wir müssen nächste Woche müssen wir nochmal drüber reden über MVP Doncic, ob das so easy peasy wird, wenn dann OKC und Shader an der 1 sind, vielleicht auch mit 5-6 Siegen mehr, aber das gibt es dann in der nächsten Woche, da sprechen wir nämlich dann über den MVP, über den Depoy, MIP, Sixth Man und so weiter und so fort, was es mittlerweile alles gibt. Clutch Player of the Year. Wischer of the Year.
Teammate of the Year gibt's immer.
Genau, richtig. Also das mittlerweile gibt es so viele Awards. Ja.
Wie wär's denn mal mit Podcaster of the Year? Dann können wir unseren Hut in den Ring werfen.
Ja, genau, richtig. Tatsächlich heute wieder eine Stunde 40. Ich habe versucht, die Starting Five heute, und die Starting Five war heute auf jeden Fall kürzer als letzte Woche.
Ja, war es auch.
Ja, und ich bin froh, dass der Westen ist einfach dann doch nochmal immer ein bisschen diskussionswürdiger als der Osten, weil die Qualität da dann einfach doch nochmal einen kleinen Ticken besser ist, obwohl letztes Jahr der Osten die Finals gewonnen hat. Also mal gucken, ob das dieses Jahr dann auch wieder so sein wird. Falls du nichts mehr hast, sind wir für heute durch.
Ich habe heute nur ein großes Danke an dich, weil ich weiß, dass dich das sehr anstrengt. Deine Stimme ist immer noch angeschlagen und ich weiß, du powerst gerade viel durch mit Recordings und vielen Videos und so weiter. Deswegen, Hut ab für zwei so fette Pots direkt zwei Tage hintereinander mit deiner Krankheit gerade. Ist echt cool.
Ja, ich gebe mein Bestes. Ich bin froh, dass meine Stimme einfach wieder da ist, weil da hätte dann selbst ich keine Möglichkeit zu sagen. Keine Stimme, kein Pod.
AI, Max.
Genau, das wäre witzig. Einfach nur, ich tippe immer, während du sprichst, tippe ich schon meine Antworten und dann per AI kommt dann meine Antwort. Nee, da bin ich schon froh, dass ich das selber machen kann. Ja, damit sind wir durch mit unserem Power Ranking für die Western Conference. Mhm. Nächste Woche gibt es dann noch die Awards und dann beginnt schon die neue NBA-Saison. Ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Genau, und dann gucken wir mal, ob unsere Power-Rankings auch letztendlich so stimmen werden oder ob wir bei dem einen oder anderen wieder ordentlich ins Klo gegriffen haben. Für heute war es jetzt aber erstmal. Vielen Dank an Björn natürlich auch. Danke an alle Zuhörer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.